Unsere Empfehlung für deinen Podcast? Frisches Obst und knackiges Gemüse von Aldi. Immer gut, immer günstig, immer vielfältig. Kurz gesagt, Frische für alle. Zum Aldi-Preis. Diese Woche Tafeltrauben 500 Gramm für nur 1,69 Euro. Oder Avocado, das Stück für nur 99 Cent. Entdecke jetzt viele weitere Angebote in deiner Aldi-Nord-Filiale. Und weiter geht's. Einfach lauschen und genießen. Aldi. Gutes für alle.
Heute geht's um eine Story, die klingt wie ein Drehbuch, aber sie ist komplett echt. Ein deutscher Austauschschüler, der vor anderthalb Jahren nicht mal wusste, wie ein Football richtig aussieht und jetzt in Amerika auf dem Platz steht, startet, puntet, kickt und plötzlich College Coaches auf dem Handy hat. Wir sprechen über seinen Welcome to Football Moment, warum sein Vater in dieser Folge eine ziemlich zentrale Rolle spielt und was es bedeutet, mit 16 sein Leben einmal komplett auf USA umzustellen, inklusive Training, Trips, Recruiting-Stress und großen Träumen. Kurz nach Aufnahme dieser Folge hat er an seinem künftigen College gesigned. Die Reise geht für ihn also weiter. Hier ist Footballschland, hier ist Malte Hamann.
Footballschland, American Football made in Germany.
So Leute, bevor wir weitermachen, ein Hinweis in eigener Sache beziehungsweise ein Hinweis auf einen unserer Kooperationspartner. Es geht um pCloud. Und wisst ihr, was schlimmer ist als ein knapp verlorenes Spiel? Wenn alle eure Erinnerungen daran einfach weg sind. Die Gameday-Fotos, eure Highlight-Clips, die Reise mit der Mannschaft, der Moment, als ihr das erste Mal im Stadion wart, all das sind Erinnerungen fürs Leben. Und genau darum geht's bei unserer Valentinstagsaktion mit pCloud. Ihr könnt euch Lifetime Cloud-Speicher sichern. Das heißt, einmal zahlen und für immer speichern. Kein Stress mit vollgelaufenen Handys, keine Angst vor Datenverlust, nichts. Ein Cloud-Anbieter aus Europa, sicher, verschlüsselt und ohne Abo-Stress. Einmal zahlen, für immer speichern. Und die Preise? Bis zum 17. Februar geht die Valentinstags-Aktion und da gibt es bis zu 58% Rabatt. Perfekt also, um all eure Football-Momente, eure Siege, eure Highlights für immer zu behalten. Beispiel, 2 Terabyte Speicher, da ist wirklich eine Menge Platz für Videos, Fotos und Co. Statt 599 Euro kostet das Paket jetzt 279 Euro innerhalb dieser Aktion. Ihr könnt selber gucken, was vergleichbare Pakete bei anderen Anbietern kosten. Da seid ihr dann häufig bei Jahreskosten vergleichbar. Und hier ist wirklich das Spannende. Ihr könnt hier einmal zahlen und habt den Speicherplatz für immer. Aber ihr könnt euch natürlich auch für ein monatlich oder jährlich zu zahlendes Paket entscheiden, ganz wie ihr das halt letzten Endes wünscht. Und ja, wir nutzen das bei Footballstadt mittlerweile täglich für den Podcast natürlich, für unsere Grafiken, für Videoclips, für die ganzen Aufnahmen und so weiter, die wir haben, die wir verhalten wollen und natürlich nicht wegschmeißen wollen. Und ganz ehrlich, natürlich nutzen wir das Ganze auch privat mittlerweile und speichern da unsere vielen Erinnerungen und Momente. Klickt den Link in den Shownotes, sichert euch euren Speicher und supportet unseren Podcast damit. pCloud, damit eure Erinnerungen nie aus dem Spiel genommen werden. Ja, hallo liebe Footballfreundinnen und Footballfreunde. Es ist wieder soweit, eine neue Folge des Lieblingspodcasts, eures Lieblingspodcasts Footballschland ist wieder am Start. Und ich habe gerade von meinem heutigen Gast gehört, sein Vater gehört wohl zu unseren absoluten Stammgästen quasi im Publikum. Und der nimmt auch heute, nicht nur mein Gast Malte, sondern auch der Papa, irgendwie eine ganz besondere Rolle in diesem Podcast ein. Warum, wieso, weshalb, das werden wir in den nächsten Minuten erfahren. Ich darf auf jeden Fall ganz herzlich begrüßen Malte Hamann. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
Ja, sehr gerne. Wir freuen uns immer sehr, dass ihr euch die Zeit dafür nimmt. Und vielleicht, bevor wir gleich zu der Geschichte kommen, was dein Papa jetzt heute mit unserer Podcast-Folge zu tun hat, erzähl erstmal ganz kurz selber von dir. Wer bist du? Wo kommst du her? Wie alt bist du? Damit wir ein kleines bisschen was zu dir wissen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin Malte Hamann. Ich wurde in den USA geboren, allerdings bin ich in Deutschland aufgewachsen und ich lebe jetzt wieder in den USA, aber ich spiele Football, ich bin 17 Jahre alt, ich werde im April 18 und genau.
Das ist mal eine etwas ja, umgekehrte Story sozusagen. Also du bist in den USA geboren. Wo kommst du her aus den USA? Hast du da eine Zeit lang gelebt oder du hast gerade gesagt, du bist in Deutschland groß geworden, aber du bist ja wahrscheinlich nicht aus dem Krankenhaus aus direkt nach Hause geflogen worden, sage ich jetzt mal.
Nee, also da fängt es schon an mit meinem Papa direkt. Und zwar arbeitet er nämlich beim Bund und deswegen
Okay.
gab es da mal für eine Zeit lang, hatten die einen Auslandsjob halt in den USA. Und ich glaube, die haben da für insgesamt 3 Jahre gelebt. Und da sind ich und meine Schwester dann eben drüben in den USA geboren und sind dann, wo ich 2 war, wieder zurück nach Deutschland gezogen, aber.
Also ein kleines bisschen amerikanische Luft durftest du sozusagen seinerzeit schon irgendwie sammeln. Wo war das?
Ja, in New Mexico, Alamo Gordo, also kleine Stadt, sage ich mal. Genau, mitten im Nirgendwo.
Ja, aber ich glaube, wenn man nicht gerade irgendwie mitten in Albuquerque ist, ist, glaube ich, fast alles in New Mexico irgendwo im Nirgendwo,
Ja,
sage ich jetzt mal.
das
Ja.
stimmt.
Genau. Lass mal das mal so stehen. Komm mal vielleicht später noch mal drauf auf deine ersten Monate quasi in den USA oder ersten beiden Jahre in den USA. Das Interessante, Malte, ist, und das ist ja so der Anlass, warum tatsächlich dein Vater uns angeschrieben hat. Ganz, ganz herzlichen Dank erstmal unbekannterweise an deinen Papa, dass er das getan hat, weil wir dich bis dahin zumindest nicht auf dem Schirm halt letzten Endes hatten. Letztendlich ist so, aber erzähl die Geschichte gern selber. Du bist als Austauschschüler halt in die USA gegangen. Und dann?
Also es ist halt alles so angefangen. Erstmal habe ich in Deutschland nie Football gespielt oder wirklich von Football gehört. Also ich hatte keine Ahnung, was die NFL so richtig ist, keine Ahnung, was Football ist. Ich sag immer, hätte mir jemand ein Rugby-Spiel und ein Football-Spiel gezeigt, hätte ich nicht sagen können, welches ist. Keine Ahnung, noch nie vom Sport gehört. Genau, und ich wollte aber in den USA einfach ein ganz normales Auslandsjahr machen, so wie es manche Leute ja tun, während der 11. Klasse. Einfach mal meinen Geburtsort sehen, mal gucken, wie es da so ist, ne? Neue Erfahrungen sammeln. Genau, deswegen bin ich dann darüber. Es war geplant für ein halbes Schuljahr, ein Semester. Und genau, dann habe ich angefangen, Football zu spielen. Und das ist, ja, ich sag mal, auch recht zufällig alles so gekommen. Ich habe erstmal am ersten Schultag für Fußball das Tryout gemacht, weil ich wollte irgendeinen Sport machen. Ich bin Sporttyp. Ich habe früher in Deutschland Fußball gespielt und ich wollte was machen, womit ich eigentlich so ein bisschen so familiär mit bin, was ich kenne in Sport. Und genau, da habe ich aber überlegt und mit meinen Eltern nochmal geredet und ich dachte eigentlich, wäre es doch mal was, einen Sport zu machen, den ich in Deutschland wahrscheinlich nicht so machen werde. Und genau, es gab so einen Orientierungstag bei unserer Schule. Da bin ich hingegangen und da war dann Stand für Football. Habe ich einfach gesagt, ja, ich würde gerne Football spielen, mich angemeldet und genau, von da ging es dann los.
Du hast gerade gesagt, du hast in Deutschland Football gespielt, so hobbymäßig oder im Verein oder was? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, Fußball, genau, nicht Football. Nur Fußball habe ich gespielt hier, aber genau, das war im Verein, hobbymäßig, aber es war jetzt nicht auf professionellem Level, sage ich mal. Einfach mit den Freunden. Und das hatte ich aber sogar schon dann, wo ich in die USA gekommen, 2 Jahre vorher schon aufgehört gehabt. Also mit 14 habe ich aufgehört, ich bin mit 16 in die USA gegangen.
Okay. Ja. Und hast dann da sozusagen an deine sportliche Laufbahn quasi irgendwie anknüpfen wollen. Das ganz witzig, interessant, vor allem was du sagst. Also wir halten das mal fest, du hast hier in Deutschland gar nichts mit American Football bislang zu tun gehabt und bist dann drüben sozusagen drüber gestolpert. Versuch mal bitte zu beschreiben oder uns irgendwie mitzunehmen. Du hast gerade gesagt, ihr hattet so einen Orientierungstag. Wie lief das ab? Also ihr konntet euch die Sportarten angucken oder wurde da Video gezeigt oder was? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also es ist nichts der Art tatsächlich gewesen, sondern es war einfach für alle neuen Schüler, also für alle Freshmen eigentlich. Ich war dann ja zu dem Zeitpunkt zwar schon ein Junior, aber da ich das ja ein Austauschschüler war, bin ich ja quasi zum ersten Mal in der Schule gewesen. Und der Orientierungstag war einfach für alle Leute, die zum ersten Mal in der Schule sind. Und es war in der Cafeteria quasi. Hatte alle möglichen Sportarten und Clubs, AGs und sowas, hatten alle halt ihre Sachen, einen Stand aufgestellt gehabt und hatten da Vertreter, die so ein bisschen erklärt haben, was es ist. Also es gab da von musikalischen Sachen zu, keine Ahnung, Debattierclub und so weiter und eben Sportarten wie Football, gab es da alles Mögliche. Und ich wollte dann, nachdem ich mit meinen Eltern geredet habe, habe ich mich entschieden, ich möchte gerne Sport machen, den ich in Deutschland, zumindest dachte ich das ja nicht machen kann, weil ich hatte ja noch nie davon gehört, dass es hier auch Football gibt oder sowas. Und deswegen, ich dachte, ich habe jetzt hier ein halbes Jahr, um das einmal zu machen. Und genau, ich habe dann da einfach mit den einen Coach angesprochen, mit dem geredet, gesagt, ich habe noch nie Football gespielt, aber ich würde gerne spielen. Und die meinten, ja, alles klar, das geht klar, kriegen wir irgendwie hin. Und von da ging es dann los.
Erzähl mal, wie ist das gewesen, als du, Storyline ist klar für mich, du wolltest irgendwas reinschnuppern sozusagen, was du jetzt zu Hause halt zumindest irgendwie nicht tun würdest. Ich glaube, das kann man ja auch ganz gut nachvollziehen, wenn man dann sowieso schon irgendwie ein paar tausend Kilometer von zu Hause sozusagen entfernt lebt für einen gewissen Zeitraum. Jetzt, wie stelle ich mir das vor? Du stehst dann, wie war das für dich, als du das erste Mal irgendwie im Training gewesen bist, da auf dem Footballfeld irgendwie mitgestanden hast? Erzähl uns mal so ein bisschen, was waren so für dich so die ersten Eindrücke, die du irgendwie mitgenommen hast?
Also zum allerersten Mal war ich sehr verunsichert, und zwar war das gar nicht mal auf dem Trainingsplatz, sondern es war im Meetingraum, das war bei uns noch in der Bibliothek dann. Und zwar war es so, es gab erstmal am ersten Schultag dann ein Treffen für alle Leute, die Football spielen wollten, beziehungsweise die dann auf dem JV, das ist ja quasi das Anfängerteam, nenne ich es jetzt mal, das Einsteigerteam, die da spielen wollten, gab es eben ein Treffen. Und dann kam der Coach da und ich hatte es noch nie so erlebt. Er ist dann da reingekommen, hat irgendwelche Fragen gestellt und dann alle so in einer Einheit so, yes, Coach, und so weiter. Und dann hat er angefangen, uns Sachen zu erklären, hat dann, was wir machen müssen, wie hart wir arbeiten müssen und so weiter. Und er hat dann da auch geschrien, also jetzt natürlich eben halt geschrien, um uns so zu motivieren. Aber es hat mich schon am Anfang ein bisschen verängstigt, sag ich mal, weil ich hatte noch nie irgendwie sowas erlebt in der Form, weil Fußball hier damals in Deutschland noch gespielt hatte. Das war klein in so einem familiären Verein, sag ich mal, mit nur meinen Freunden und so weiter. Also ich hatte noch nie so irgendwas erlebt. Und genau danach, ich bin aber eigentlich von Natur aus jetzt nicht einer, der einfach so aufgibt. Deswegen bin ich einfach zum Training gegangen. Und dann haben mir die Coaches quasi Ausrüstung gegeben. Und dann stand ich da auf dem Platz. Und ich muss sagen, ich wusste auch nicht so richtig, was ich machen sollte. Weil zu dem Zeitpunkt wusste ich immer noch nicht so viel über Football. Also ich wusste dann so ein paar Regeln, so was so ein First Down ist oder sowas, habe ich gelernt schon. Aber so richtig, was ich machen sollte, wusste ich noch nicht jetzt. Und genau, dann stand ich auf dem Platz. Wir haben das Aufwärmen gemacht. Das war alles relativ klar, sag ich mal, wenn man da den anderen Spielern einfach folgen konnte. Und genau, am Anfang habe ich erstmal probiert, so möglichst viel an der Seitenlinie zu stehen und zu gucken und zu verstehen, was überhaupt abgeht. Genau, dann irgendwann, nach, ich sag mal, so 2, 3 Trainings, hat der Coach gesagt, ich soll aufs Feld kommen ins Scout-Team. Das ist ja so, wir haben im Training immer, arbeiten wir immer an einer Sache, also entweder an der Offense oder an der Defense. Und auf der anderen Seite des Balles dann gibt es immer ein Scout-Team, also Spieler, die eben nicht Stammspieler sind, aber sich beweisen möchten gerne. Genau, hat der Coach mich darauf gerufen. Das war damals noch bei, als Defensive End war das noch. Genau, und ich sag mal, ich wusste auch immer noch nicht, was ich mache so richtig. Ich bin quasi einfach nur geradeaus losgelaufen irgendwie. Und ja, so ging es dann erstmal für eine Weile. Genau, das waren so die ersten Eindrücke, die ich hatte vom Football.
Witzig. Erstmal geradeaus losgelaufen, aber schon irgendwie in Richtung Quarterback hoffentlich oder da, wo der Ball gerade irgendwie
das,
ist.
Das schon, aber erreicht nicht so richtig. Also ich glaube, ich bin auch beim ersten Play jemals, wo ich auch, glaube ich, direkt gepancaked, also der Offensive Lineman ist direkt auf mir drauf gelandet.
Ah, cool.
Aber
ja.
Ja, ich weiß nicht, es ist irgendwie, es gibt dir diesen Reiz, man hat diesen Willen, wenn man einmal von dem so platt gemacht wurde quasi, hatte ich irgendwie diesen Drang einfach, es wieder zu probieren, weil ich irgendwie wusste, ich schaff's auch irgendwie. Und ich sag mal, nach ein paar Malen, es wird dann immer besser. Mit jedem Mal, wo man es probiert, versteht man ein bisschen mehr. Und das Spiel verlangsamt sich auch quasi, je mehr man spielt. Also ich sag mal, das erste Mal bei diesem ersten Play hatte ich keine Ahnung, was passiert. Also irgendwie der Ball war da in der Mitte, irgendwie Spieler standen da rum und ja, auf einmal ist jeder aufeinander losgelaufen, so hat sich es angefühlt. Und dann später, je mehr man spielt, man versteht mehr, was passiert und es fühlt sich langsamer an und man verarbeitet das Ganze auf einmal besser.
Also im zweiten Spielzug gab es nicht mehr den Pancake, weil du relativ schnell hoffentlich gelernt hast, dass dein Gegenüber dir an die Wäsche will, quasi. Ich glaube, man muss ein bisschen schon auch ein besonderer Schlag Mensch sein. Ich sag mal, wenn man direkt im ersten Spielzug, den man irgendwie auf dem Platz steht, im übertragenen Sinne einen aufs Maul bekommt von seinem Gegenspieler. Jetzt ist so ein Pancake irgendwie, ja, es gibt schon angenehmere Situationen, die man irgendwie sich vorstellen könnte auf dem Footballfeld. Was hast du gedacht? Also, scheiße, ich will hier weg und ich melde mich doch irgendwie, weiß ich nicht, für die Volleyballmannschaft an oder... War da so ein bisschen direkt Ehrgeiz geweckt, das irgendwie besser machen zu können oder zu wollen als offensichtlich gerade eben?
Also ich hatte direkt diesen Ehrgeiz geweckt und ich glaube, es kam davon, ich hatte erzählt, dass ich mit 14 mit Fußball aufgehört hatte und danach habe ich angefangen, ins Gym zu gehen und einfach so zu trainieren, sage ich mal, Gewichte heben eben. Und seitdem hatte ich nie richtig einen Sport gespielt oder die Möglichkeit, sage ich mal, meine Kraft zu testen, sage ich mal. Und irgendwie hatte ich endlich das Gefühl, dass ich das, wofür ich ja gearbeitet hatte, wobei ich damals auch noch nicht so viele Muskeln hatte, hatte ich irgendwie das Gefühl, dass ich endlich das alles benutzen kann. Und dann, wo ich dann trotzdem direkt hingeworfen wurde, hatte ich irgendwie direkt diesen Ehrgeiz, so ich weiß, dass ich es besser kann, als was gerade passiert ist. Und dadurch habe ich es einfach mehr probiert und außerdem hatte ich auch irgendwie, ich sag mal, diesen Druck einfach, jetzt nicht wegrennen zu wollen. So, überall stehen Leute am Rand, deine Teammates stehen auf dem Feld und wenn du dann einfach jetzt, wenn du einfach weggehen würdest und sagen würdest, ich will das nicht mehr oder so, war in meinem Kopf das Szenario schon peinlicher, als wenn man einfach jetzt jedes Mal aufs Maul bekommt, sag ich mal. Genau, deswegen einfach durchgezogen und ist dann besser geworden. Ich habe am Anfang der Saison dann, war ich quasi der letzte, sag ich mal, letzter Spieler auf unserem Roster, der irgendwann mal spielen würde. Und es hat dann aber, habe mich dann hochgearbeitet. so dass ich dann die letzten zwei Spiele unserer Saison dann quasi gestartet habe.
Was ja, ja eine rasante Entwicklung halt letzten Endes ist von jemandem, der vorher, ich sage jetzt mal, noch nie einen Football gesehen hat und plötzlich zum Ende der Saison sogar als ja als Kernbestandteil irgendwie der Mannschaft wahrgenommen wird vom Trainer. Das ist ja auch ganz viel Wertschätzung, die da irgendwie rüberkommt. Kannst du beschreiben, was für dich in dem Moment, wo du mit dem Football da angefangen hast, was für dich so das Besondere am American Football ist? Und was würdest du jetzt, ich sag mal, einem Kumpel hier zu Hause in Deutschland, was würdest du ihm jetzt sagen, so, warum der auch unbedingt vielleicht Football spielen sollte?
Also es gibt verschiedene Sachen. Das erste, was auch wahrscheinlich viel nahe liegt, ist, dass es eben mehr ein physischer Sport ist. Also gerade in Deutschland habe ich das Gefühl, die meisten Sportarten, die wir haben, die sehr beliebt sind hier, sind nicht so physisch. Fußball, wenn man das jetzt vergleicht mit Football, ist ja gar nichts, sage ich mal. Und das war einfach, ich sage mal, es fühlt sich an wie ein Kampf. Also wenn du spielst, im Spiel bist, es fühlt sich an, als wärst du im Krieg und nicht, als würdest du ein Spiel spielen, so. Weil vor dir steht ein Typ, der wahrscheinlich auch noch viel größer und stärker ist als du. Und du weißt, der will jetzt alles probieren, quasi, um dir so viel weh zu tun, wie er kann gleich. Und es fühlt sich an, als würdest du einen Kampf mit deinen Teammates zusammen kämpfen. Und das ist einfach ein Gefühl, ein Erlebnis, das Adrenalin, was ich noch nie vorher irgendwie erlebt hatte. Und man merkt es auch im Spiel bei den Zuschauern so. Also ich weiß, erinnere ich mich noch immer beim Fußball, auch wenn es nur ein kleiner Dorfverein war. Man hat immer die Schreie von der Seitenlinie gehört, wenn irgendwer was gesagt hat oder so, wenn irgendwer gejubelt hat und immer so ein bisschen nervös deswegen gewesen. Allerdings beim ersten Footballspiel, wo ich gespielt habe, habe ich gar nichts davon gemerkt. Also man ist so fokussiert auf diesen Moment einfach, dass man alles um sich rum alles vergisst und nicht mitbekommt.
Crazy. Und wahrscheinlich, ja, sind ja vielleicht sogar mehr Zuschauer bei dem Highschool-Footballspiel gewesen als ich sag mal, im Dorfverein zu Hause beim Fußball. Da ist es ja zumindest, also meine Erfahrung, da ist halt Family und Friends, die irgendwie am Spielfeldrand stehen. Je nach Highschool ist es dann so, dass quasi fast die ganze Highschool irgendwie sich mobilisiert und irgendwie das Team anfeuert. Das ist krass. Davon hast du überhaupt nichts irgendwie wahrgenommen und warst quasi voll im Tunnel, ja?
Ja, also man muss auch sagen, da ich halt noch JV gespielt habe, also im Einsteigerteam, da sage mal, da sind nicht so viele Fans, also die meisten Schüler gehen eher zum Varsity-Spiel, also von der Hauptmannschaft quasi. Aber trotzdem, es waren trotzdem von jedem Spieler aus meinem Team gefühlt die gesamte Familie und Freunde da. Und ja, also man bekommt nichts mit, man weiß nicht, was passiert. Alles um einen rum quasi, was nicht Teil des Spielzugs gerade ist, nicht Teil des Plays ist, blendet man automatisch einfach aus. Also wie du gesagt hast, man ist im Tunnel einfach nur fokussiert auf das Spiel.
Absolut. Ich würde jetzt gerne mit dir einmal einen Fokus legen auf, habt ihr einen Two-Minute-Drill irgendwie mal gemacht in der Saison oder so? Hast du daran teilnehmen dürfen während eines Spiels?
Aber was meinst du jetzt genau mit Two-Minute-Drill?
Ja, so
Sorry.
ein Two-Minute-Drill, also quasi kurz vor Ablauf der Spieluhr, wo in deinem Fall die gegnerische Mannschaft quasi irgendwie schnellstmöglich irgendwie punkten möchte und ich sag mal, es ist hart auf hart und schnell auf die Zeit letzten Endes ankommt. Hast du
Also
so einen Platz miterleben dürfen?
ich muss sagen, in meiner ersten Saison im JV-Team habe ich es nicht erlebt, was daran lag, dass wir die meisten Spiele hoch verloren haben, sage ich mal. Also meine erste JV-Saison hatten wir 3 Spiele gewonnen, 6 Spiele verloren. Und alle, die wir verloren hatten, waren mit 30 Punkten oder mehr Abstand. Also da hatten wir es jetzt nicht. Jetzt meine Varsity-Saison, die ich jetzt gerade erst hatte, die vor ein paar Monaten vorbei war, da hatten wir das schon. Wir hatten sehr viele knappe Spiele, muss ich sagen. Wir hatten 6 Spiele gewonnen die Saison, 5 verloren. Wir waren in der zweiten Runde der Playoffs sind wir rausgeflogen. Aber wir hatten sehr viele knappe Spiele, die von ein oder zwei Punkten entschieden wurden am Ende. Und ja, also es ist eben, der Coach callt ein Timeout und dann kommen alle zusammen und die Spannung ist so hoch, weil du weißt, jeder Spielzug jetzt, jeder einzelne Spielzug könnte das ganze Spiel entscheiden. Und ja, es ist, wie man sich es im Film eigentlich vorstellt. Du, alle stehen da im Kreis quasi, der Coach in der Mitte und er erzählt da irgendwelche Motivationsreden und so, nicht aufgeben. Hier, das habt ihr das ganze Jahr für, habt ihr hier für diesen Moment gearbeitet und so weiter. Also es ist schon sehr cool. Es ist schon sehr, sehr cool, muss man sagen.
Wir machen auch so ein Two-Minute-Drill hier bei uns im Podcast. Natürlich stehen wir beide jetzt ja vielleicht auch glücklicherweise nicht auf dem Footballfeld, sondern machen unseren Two-Minute-Drill mit Worten. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde gerne einmal 2 Minuten lang mit dir einsteigen, ein paar ja schnelle Fragen und Antworten mit dir durchgehen. Also ich stelle dir eine Frage und du gibst eine möglichst spontane, knappe, knackige Antwort und dann gucken wir mal, wie viele Fragen ja wir hier durchbekommen. Wenn du mit einer Frage gerade irgendwie gar nichts anfangen kannst, dann sag gern, dass ich eine andere stellen soll und sag irgendwie weiter oder irgendwie sowas. Es gibt keine Punkte dafür, sondern es soll einfach auch ein bisschen Fun sein. Nicht jede dieser Fragen ist so ganz hundertprozentig quasi ernst gemeint.
Alles klar.
Dann, ja, hast du Bock?
Legen wir los.
Dann machen wir das. Du hast gesagt, du bist immer der hart trainiert und so weiter. Lieblings-Cheat-Day-Snack?
Ich muss sagen, im Kino so Käse-Nachos.
Käse-Nachos, da gehe ich mit. Amerikanisches oder deutsches Frühstück?
Amerikanisches.
Amerikanisch, da müssen wir gleich drüber reden. Hast du eine Lieblingsmusik vorm Spiel?
Irgendwas mit Rap, wo der sagt, dass ich irgendwen umbringe, quasi, sag ich mal.
Okay, geil. Was darf in deiner Footballtasche nie fehlen?
Meine Schuhe, Cleats.
Hattest du, kannst du sagen, wer dein härtester Gegner bislang irgendwie gewesen ist?
Ich weiß seinen Namen nicht mehr, aber in unserem letzten Spiel, wo wir verloren hatten, hatte ich gegen einen Offensive Lineman gespielt, der bestimmt 2 Meter groß war. Und das war, ja.
Ja. Super Bowl oder College Football Championship?
College Football Championship.
Dein bester Moment auf dem Spielfeld bislang?
Wo wir unser Rivalitätsspiel gewonnen haben.
Okay. Gibt's eine Position, die du nie spielen würdest, mal völlig ab von körperlichen Gegebenheiten?
Ich glaube nicht, eigentlich. Eigentlich mag ich alle Positionen, die es so gibt.
Filmroom oder Weightroom?
Beides. Ich liebe beides. Gewichte heben und ich liebe aber auch so analysieren und so weiter. Also ist beides sehr gut.
Dann loggen wir das so ein. Letzte Frage. Harte Workouts oder harte Prüfungen? Was ist schlimmer?
Die Prüfung.
Okay. Sehr gut. Das Schwierige für mich ist immer, ich muss mich irgendwie zurückhalten, nicht direkt irgendwelche Nachfragen zu stellen. Jetzt muss ich ein wenig in meinem Kopf grübeln, wo ich denn gerne eine Nachfrage gestellt hätte. Amerikanisches Frühstück ist dir lieber als deutsches Frühstück. Das ist, ich glaube, das hat hier noch nie jemand geantwortet bei uns im Podcast. Erzähl mir warum.
So, ich liebe beide Arten von Frühstück. Also ich liebe deutsches Frühstück. Brot, verschiedene Aufschnitte und so, liebe ich auch. Aber was ich am amerikanischen Frühstück toll finde, ist irgendwie, dass es keine, ich sag mal, Regeln oder Begrenzungen gibt. So hier, es gibt ganz klar Sachen, die isst man zum Frühstück. Es gibt Sachen, die isst man auf keinen Fall zum Frühstück. Und ich sag mal, in den USA ist es eher so, was auch immer du essen möchtest, kannst du zum Frühstück essen. Und ich bin auch einfach ein Fan vom warmen Essen und auch vom Kochen. Also ich liebe auch Kochen. Und ich weiß nicht, aber mit zum Frühstück irgendwas Geiles zu kochen, was zu machen, mag ich einfach sehr gerne. Und das ist einfach was man hier jetzt nicht so findet, sag ich mal.
Ja, absolut. Kann ich gut nachvollziehen. Auch wenn ich, glaube ich, eher mich für das deutsche Frühstück entscheiden würde. Aber ja, absolut, absolut cool. Lieblings-Cheat-Day-Snack, ja, die Käse-Nachos, das können wir einfach so stehen lassen, ja. Warum nicht Popcorn?
Boah, also ich mag Popcorn nicht, weil irgendwie immer bleibt irgendwie Reste vom Popcorn irgendwie im Hals stecken
Ja.
oder so. Das ist, finde ich, ultra nervig. Aber genau, es sind die Käsenachos irgendwie. Ich muss sagen, generell, ich esse nicht so viele Süßigkeiten, aber es liegt nicht daran, ich habe einfach nicht den Drang, sage ich mal. Also gib mir jemand eine Chipstüte in die Hand, esse ich die in einer Minute auf, finde ich richtig geil. Aber ich habe einfach nicht diesen Drang, irgendwie zum Süßigkeiten-Schrank zu gehen und mir einfach mal sowas zu holen. Den habe ich irgendwie nicht und deswegen im Kino, aber aus irgendeinem Grund, wenn ich da stehe, ich brauche Käse-Nachos. Und es fühlt sich auch irgendwie mit dieser Käsesoße auch, es fühlt sich einfach, du weißt schon, es ist ungesund.
Absolut,
Aber
ja.
von da, also so wie es schmeckt, aber es schmeckt so geil und deswegen, das ist mein Lieblings-Cheat-Day-Meal.
Das ja, kann ich nachvollziehen. Es gibt bestimmt auch eine super gesunde Variante von Käse-Nachos. Lassen wir
Stimmt.
das in unserer Fantasie einfach mal so irgendwie so hängen. Harte Prüfungen, hast du gesagt, sind schlimmer als harte Workouts. Hast du da so ein Kryptonit, was deine schulischen Leistungen angeht? Also was wäre
Ja.
jetzt so eine harte Prüfung für dich?
Also ich muss sagen, ist beides für mich jetzt nicht die Welt. Also harte Workouts sind sowieso für mich irgendwie immer. Sind nicht so schlimm, sag ich mal. Weil am Ende des Tages, wenn ich da bin irgendwo, dann ziehe ich auch durch. Egal wie hart es jetzt oder so ist. Vor allem, weil ich auch nicht aufgeben will. Ich habe keine Lust, der Einzige zu sein, quasi, der es nicht durchzieht. Und deswegen habe ich da eigentlich nie ein Problem mit gehabt. Und Prüfung deswegen, einziger Grund, warum ich sagen würde, dass es schlimmer ist, weil ich habe eben diesen Ansporn, gute Noten zu haben, sage ich einfach mal. Ich verhalte mich vielleicht nicht immer so, als wäre es das Wichtigste, weil ich lerne nicht so viel. Aber wenn es dann mal eben, keine Ahnung, eine 2 oder eine 3 wird, dann kotzt mich das schon eigentlich an. Und ich sag mal, die schlimmste Prüfung, ich habe jetzt in den USA als Fach Literatur, also englische Literatur. Und da machen wir Gedichtsanalysen. Und ich sag mal so, ich kann es in Deutsch schon nicht, Gedichte analysieren. Und jetzt soll ich es in Englisch auch noch machen, wobei ich Englisch wahrscheinlich so mittlerweile so gut wie Deutsch spreche, aber nee, das liegt mir gar nicht. Im Unterricht brauche ich schon 3 Minuten, brauche ich schon 3 Minuten, sage ich, brauche ich schon 3 Wochen, um ein Gedicht zu verstehen. Und dann soll ich auf einmal in der Prüfung 5 Gedichte in einer Stunde verstehen. So, da hört es bei mir auf, aber sonst eigentlich nicht so doll.
Verändert sich das? Ich finde das sprachlich immer ganz interessant. Du sagst ja gerade auch, du würdest sagen, dass du Englisch mittlerweile auch genauso gut sprichst wie Deutsch letzten Endes. Verändert sich das? Denkt man auf Englisch?
Fall. Es kommt mit der Zeit, je mehr man spricht, verändert sich das vor allem so auf dem aktiven Sprachlevel, sag ich mal. Also jetzt auch beim Gespräch schon, ich muss ein paar Mal jetzt schon überlegen, dass ich quasi das deutsche Wort suche und nicht das englische sage. Man bildet einfach auf einmal Sätze auf Englisch und nicht mehr auf Deutsch. Und es ist quasi der andere Weg, wo man die Sätze auf einmal auf Deutsch übersetzen muss, bevor man sie sagt und nicht andersrum. Genau, mir fällt es aber auch sehr leicht. Ich glaube, das liegt daran eben, dass ich früher in den USA aufgewachsen bin, in meinen ersten 2 Jahre. Weil ich habe es schon im Englischunterricht in der 5. Klasse oder so gemerkt, einfach, dass mir Englisch super leicht fällt. Ich manche Sachen schon direkt habe. Und was ich auch habe, was eigentlich, wenn man eine Sprache lernt, ja man nie hat, ich habe einfach diesen Sinn, dass ich schon höre, ob was richtig oder falsch quasi ist. Was wir ja vom Deutschen kennen, wenn wir mit Menschen reden, die
Ja.
kein Deutsch sprechen, als Muttersprache. Man merkt ja, die sagen was und sie manchmal merken die gar nicht, dass sie was falsch gesagt haben, weil es sich einfach richtig für sie anhört. Oder weil es sich einfach normal für sie anhört. Und das habe ich irgendwie im Englischen immer gehabt. Aber genau, man denkt und träumt auch auf jeden Fall auf Englisch. Das Einzige, was ich sagen muss, was man noch hat, ist jetzt in so Schrecksituationen. Also ich sag mal, keine Ahnung, mir fällt irgendwie ein Teller runter und zerbricht auf dem Boden. Dann kommt auf einmal doch das deutsche Scheiße oder Nein oder sowas raus. Aber sonst ist komplett, stellt sich der Körper komplett um auf Englisch, muss ich sagen.
Witzig, witziges Beispiel auch. Kann ich mir aber bildlich gut auch vorstellen, dass dann kommen irgendwie die ureigenen Instinkte wieder irgendwie hervor. Ich find's sprachlich einerseits sehr, sehr spannend, auch diese Reise, die ihr da alle geht, weil ich habe auch schon ganz viele bei uns im Podcast sitzen gehabt, die so auch, als sie ihren Weg gegangen sind in die USA, wo das eigentlich fast so mit die größte Angst gewesen ist, diese sprachliche Barriere irgendwie überwinden zu können, weil sie ja halt ein bisschen in der Schule, sage ich mal, Englisch gelernt haben, aber na, vielleicht jetzt auch gar nicht der große Überflieger im Englischen irgendwie gewesen sind und plötzlich stehst du da drüben und musst ja dich nicht nur mit Händen und Füßen, sondern auch irgendwie mit Worten irgendwie verständigen können. Ich glaube, das ist schon eine riesen Challenge, die man da macht. In deinem Fall mit vielleicht einer gewissen mit einem gewissen Geburtsvorteil, dass du zumindest irgendwie dann schon als Baby und Kleinkind ein bisschen irgendwie mit der englischen Sprache sozusagen in Kontakt gekommen bist. Lass uns wieder zurück zum Football gehen. Du hast gerade gesagt, Ende der Saison, Junior Varsity Team, warst du dann Starter. Wie gingst du dich von der sportlichen Entwicklung her weiter? Welche Position hast du zu dem Zeitpunkt gespielt?
Also, ich hatte angefangen damals als Defensive End am Anfang meiner Karriere, weil ich denke mal, Coach einfach dachte, das war das Einfachste erstmal zu verstehen als Spieler, aus Spielersicht. Genau, dann Hälfte durch die Saison hat tatsächlich meine Gastmutter, wo ich im Park mit meinem kleinen Gastbruder gespielt hatte, gesehen, dass ich auch kicken kann. Weil das wusste ich gar nicht so richtig, dass ich das gut kann oder dass da irgendwas Besonderes ist. Aber ich denke, es kam vom Fußball. Und deswegen habe ich dann zu dem Zeitpunkt auch dann Kickoff und Kicker gespielt. Genau, und dann ging es aber in die Offseason für die nächste Saison. Und ich wusste, ich wollte nicht mehr Defensive End spielen, weil zu dem Zeitpunkt war mir auch schon klar, ich liebe Football so doll, ich habe so Spaß hier dran, ich möchte das vielleicht ein bisschen länger noch machen. Ich wollte nicht mehr Defensive End sein, weil ich wusste einfach mit meiner Größe und meinem Gewicht auch, dass das später nichts wird auf jeden Fall. Und genau, deswegen bin ich umgestiegen auf bei der Defense auf Linebacker. Vor allem, das war sowieso was, wo am Anfang, wo ich angefangen habe zu spielen, mein Coach meinte immer, so, wenn du später das Spiel mehr verstehst, will ich auf jeden Fall, dass du Linebacker spielst. Und deswegen war das auch schon irgendwie so in mich reingefuchst, sag ich mal. Und genau, ich habe weitergekickt, weiter Kickoff gemacht und dann auch noch das Punten dazu genommen, was ich auch sehr, sehr leicht mir fiel, weil ich damals auch Torwart war beim Fußball. wo der Abschluss, der Torwartabschluss ja fast das gleiche ist wie ein Punt im Football. Und genau, so ging das von den Positionen der Entwicklung erstmal weiter dann.
Ja, spannend auf jeden Fall. Als Linebacker, wo? Also eher außen oder in der Mitte auf dem Platz oder eigentlich recht flexibel, wo du da eingesetzt werden solltest oder wirst?
Recht flexibel, sage ich mal. Also mein Liebstes war eigentlich in der Mitte, weil ich ja mal von Natur aus auch so eine Art, ich sag mal, Anführer bin und mittlerweile verstehe ich das Spiel halt sehr gut. Ich kenne alle Calls, weißt du, ich stehe in der Mitte und sag dann der ganzen Defense weiter, was abgeht, was wir machen müssen und so weiter. Aber ich war flexibel, also vor allem am Ende der Saison war ich auch oft dann doch wieder als am Defensive End, aber eben nicht als der eigentliche Defensive End, sondern halt als Linebacker, der quasi noch daneben steht. Viel geblitzt habe ich. Aber ja, ich wurde eigentlich als alles, alle Linebacker-Positionen quasi eingesetzt.
Spannend, was du gerade sagst, auch also der Middle Linebacker ist ja häufig tatsächlich so ein bisschen der Quarterback der Defense, wenn man das für einen Football Line vielleicht so beschreiben kann. Also derjenige, wie du gerade schon sagst, der ein bisschen der Anführer auf dem Platz ist, der ein bisschen der den Gegner liest, bisschen Spielzüge vorgibt und so weiter, Taktiken. Spannend, dass nach einer so kurzen Zeit, also wir bringen uns kurz in Erinnerung, dass du quasi 3 Tage vorher mit dem Football angefangen hast, übertrieben gesagt. Ist das im Team irgendwie ein Thema? Also dass jetzt, ich sag mal, du wirst mit amerikanischen Jungs auf dem Platz stehen, die keine Ahnung, dass den ersten Football zum zweiten Geburtstag geschenkt bekommen haben und nie irgendwas anderes getan haben, außer Football zu spielen. Ist das ein Thema, dass du der junge Deutsche bist, der eigentlich noch nie Football gespielt hat?
Ich würde nicht sagen, dass es ein großes Thema ist. Also ich glaube, die meisten interessiert es nicht. Die meisten finden es eher cool, dass ich Football spiele, und die wenigsten interessiert eigentlich, habe ich zumindest das Gefühl, zumindest sagen sie es nicht, wann halt der Fakt, dass ich erst vor 2 Jahren angefangen habe oder vor 1,5 Jahren ja erst. Manchmal hört man so von der Seite irgendwo einen Kommentar so, boah, der Deutsche, aber ich muss sagen, das ist so selten, dass es mich echt, also das habe ich vielleicht einmal oder so erlebt, dass es mich echt nicht stört, und es ist eigentlich kein Problem, muss ich sagen.
Ich hatte letztens einen jungen Mann zu Gast, dessen Folge noch nicht veröffentlicht ist. Die wird jetzt in den nächsten Tagen und Wochen auch verfügbar sein. Da war es auch so, der hat plötzlich deutschen Trash-Talk sozusagen auf dem Platz erlebt, weil im gegnerischen Team auch Deutsche waren. Was für ihn aber halt irgendwie eine ganz merkwürdige Situation plötzlich gewesen ist, dass da auf dem Team irgendwie plötzlich jemand ihn auf Deutsch sozusagen anlabert. Ganz lustige Geschichte. Ich find's aber cool, dass das letzten Endes dann gar nicht so so ein zentrales Thema ist oder auch irgendwie ein Neidthema oder irgendwie sowas ist, ne? Zu sagen hier so, oh, der kann das eigentlich noch gar nicht, weil er gerade erst damit angefangen hat, sondern irgendwie so als Team das Ganze betrachtet wird und man eben versucht, gemeinsam irgendwie erfolgreich zu sein. Hattest du eigentlich, Malte, als du rübergegangen bist in die USA, gab es sowas wie so ein Welcome to the USA-Moment für dich?
Also ich habe jetzt nichts Krasses oder Gravierendes oder so. Ich würde sagen, das Witzigste eigentlich und der Unterhaltsamste war, direkt wo ich angekommen bin, hatte meine Gastmutter mich mit dem Auto abgeholt. Und wir haben uns im Auto eben unterhalten. Und direkt, ich sag mal eine halbe Stunde, wo ich da war, hat sie gefragt, ob ich Auto fahre. Und ich habe gesagt, nee, tue ich nicht, in Deutschland Auto fahren ab 18, beziehungsweise man kann sich Führerschein mit 17 machen. Und da meinte sie so, boah, krass, voll komisch, dass ihr noch keinen Führerschein machen könnt. Und ich meinte, naja, wir können zum Beispiel bei uns können wir Alkohol trinken schon mit 14. Und es ist komisch, dass ihr es erst mit 21 könnt. Und dann meinte sie so, also sie meinte quasi, es ist komisch, dass wir nicht Auto fahren können, aber Alkohol trinken könnt. Und ich meinte, es ist komisch, dass ihr Auto fahren könnt, aber kein Alkohol trinken könnt, so. Und das war sehr witzig, aber ich hatte jetzt nichts Gravierendes oder so eine krasse Story, die manche Leute vielleicht haben.
Nee, aber ich finde genau diese alltäglichen Dinge irgendwie ganz lustig, weil genau das, was du sagst, das ist ja für uns hier selbstverständlich. Also auch wenn es natürlich nicht gut ist, sich irgendwie mit Alkohol vollzuschütten, aber du darfst es halt unter gewissen oder gewisse Produkte zumindest recht jung zu dir nehmen, und die Amerikaner sind an der Stelle halt sehr regulatorisch und haben da irgendwie halt lange Zeit einen Riegel irgendwie vor.
Auf jeden Fall.
Gibt es ja in ganz vielen Dingen solche kulturellen ja, Riesenunterschiede. Also weiß ich nicht, in Texas darfst du mit Waffen irgendwie durch die Gegend laufen. Da ist das halt eben irgendwie selbstverständlich. Und die verstehen auch nicht, wenn du sagst, bei uns darfst du das gar nicht, darfst du eigentlich nicht mal eine Waffe besitzen, wenn du nicht irgendwie eine Erlaubnis sozusagen dazu hast. Also schon ganz, ganz lustig, so einen kulturellen Unterschied irgendwie zu sehen. Gibt es so Dinge, wo du für dich sagen würdest, die hätte ich, das hätte ich nie erlebt, wenn ich nicht irgendwie eine Zeit lang meines Lebens jetzt hier in den USA verbringen würde?
Also es ist nicht jetzt so, dass ich es nie erleben würde, aber ich muss sagen, was ich eben das Gefühl habe, einfach, dass ich früher erwachsen quasi geworden bin, als es, sag ich mal, in Deutschland gewesen wäre. Also natürlich, ich lebe trotzdem jetzt noch mit einer Gastfamilie quasi, und ich habe jetzt schon, also ich bezahle jetzt nicht, keine Ahnung, mein eigenes Leben komplett, sag ich mal. Aber es ist schon ein Unterschied, wenn man hier direkt in einem Haus mit seinen Eltern wohnt und wenn man dann auf einmal in einer anderen Familie ist, so. Und ich meine, ich arbeite jetzt mittlerweile bei uns beim Trampolinpark, ich fahr Auto, ich habe mein eigenes Auto, so den Tag, ich bestimme quasi meinen Tag jetzt. Und das ist einfach was man, glaube ich, dann mit 16 ja quasi schon, hat's ja angefangen, so, was man in Deutschland jetzt so nicht erleben würde so früh, sondern für die meisten beginnt es ja nach dem Abitur, wo man dann spätestens ja, wo man ja 19 oder so ist. Und das ist auf jeden Fall was man sonst nie so erleben würde. Und was ich auch eben erleben durfte, ist, dass ich sehr viel schon gereist bin hier. Und zwar, es liegt daran, dass am Anfang, wo ich ja dahergegangen bin, mein Auslandsjahr nur für ein Halbjahr geplant war. Und dadurch wollten wir eben probieren, so viele Trips und so Urlaube und so weiter quasi wie möglich in dieses eine halbe Jahr zu stecken. Und nur innerhalb dieses einen halben Jahres waren wir in Kalifornien, wir waren in Tennessee, wir waren auf Hawaii, wir waren in New York. Also ich habe so viel da erlebt, so viel gereist schon, was ich in so einer kurzen Zeit wahrscheinlich sonst niemals irgendwie gemacht hätte.
Absolut. Witzig auch. Also ist ja auch eine Erfahrung, die wir auch für dein weiteres Leben, die man dir nicht mehr nehmen kann, letzten Endes. Also gerade so Reisen gehört ja auch für viele durchaus ja zu den Momenten, wo man rückblickend sich viel dran erinnert und irgendwie viel draus auch noch ziehen kann, nicht nur in dem Moment selber. Ich finde ganz witzig, dein Vater hatte uns seinerzeit, deswegen hatte ich gerade auch nochmal geguckt, ich weiß gar nicht, ob du es weißt, er hat uns zwei Fotos zugeschickt seinerzeit, um so ein bisschen deine Transition, nenne ich sie jetzt mal, so ein bisschen verfolgen zu können. Und da sehe ich, dass ich auf der einen Seite bitte verzeih mir, den kleinen süßen Malte der so aussieht, als wäre er gerade noch irgendwie mit den Jungs irgendwie im Park, keine Ahnung, irgendwas, hätte er irgendwas gespielt. Und auf der rechten Seite steht ein junger Mann auf einem Foto. Dein Vater schrieb damals, da liegen irgendwie 9 Monate dazwischen. Wie nimmst du das? Nimmst du das selber für dich wahr, dass sich da auch dass du dich insgesamt einfach auch stark verändert und entwickelt hast?
Also es, man muss erstmal verstehen, dass ich in dem Foto besonders jung noch aussehe, also jünger als ich auch war. Und zwar, es lag einmal daran, dass ich ja einmal einen Buzzcut hatte und nicht meine Haare so, wie ich es jetzt auch wieder habe. Ich hatte meine Haare so, wie ich sie jetzt habe, eigentlich mein ganzes Leben gehabt. Nur dann irgendwie kam bei uns in der Region zumindest hier dieser Trend mit dem Buzzcut. Und ich wollte es halt einfach einmal probieren. Und deswegen hatte ich es kurz bevor ich quasi gefahren bin, in die USA gefahren bin, probiert. Und dadurch, das stand mir so halb. Und dadurch sah ich auch nochmal für jünger aus. Aber genau, das Krasse ist, was ich sagen muss, ist, damals, ist ja oft so, damals, wo ich noch so klein war, dachte ich schon, ich wäre echt ein krasser Typ. So, ich dachte, ich wäre schon, also ich weiß noch genau, schon so Fotos im Spiegel gemacht, so irgendwie, wo man seine, keine Ahnung, seinen Bizeps zeigt oder sowas, weißt du? Und ich dachte damals schon, ich wäre ein krasser Typ. Und dann ist es aber, man guckt dann auf einmal jetzt nach, 9 Monaten oder so, guckt man zurück und man denkt sich so, ja, der okay. Sieht so aus, der, ja, irgendwie war es doch nicht so, wie man es damals wahrgenommen hat, aber keine Ahnung, also irgendwie ist es auch nachvollziehbar für mich persönlich zumindest, ich ja jeden Schritt, der dazu geführt hat, mitbekommen habe, ne, also ich habe ja jedes Training, jedes Mal im Weightroom Gewichte heben, jedes Workout habe ich ja mitbekommen und all das führt ja quasi zu dem, wie es jetzt ist. Deswegen ist es schon für mich ist gut nachvollziehbar, sag ich mal. Für andere vielleicht eher weniger, die es einfach nur so von außen das Bild sehen.
Wie ist es für deine Eltern? Also die haben dich dann ja wahrscheinlich auch eine ganze Zeit lang nicht live vor Ort irgendwie gesehen. Wie haben die dich denn wahrgenommen? Oder ich weiß nicht, wie lange hat es gedauert, bis du deine Eltern mal wieder in Natura gesehen hast, seitdem du rübergegangen bist?
Also, es hat ungefähr ein Jahr gedauert, also ein bisschen weniger, ich glaube 10 Monate ungefähr. Meine Eltern haben mich besucht nach 10 Monaten. Wir können auch gleich nochmal drauf eingehen, aber eigentlich sollte es dann nämlich nach einem Jahr auf einmal dann vorbei sein. Es war erst ein halbes Jahr, hab's dann auf ein Jahr verlängert. Und meine Eltern kamen eigentlich, um mich sozusagen abzuholen. Der Plan war, sie kommen und dann 2 Monate später, wo sie weg sind, 2 Monate später danach soll ich wieder nach Deutschland gehen eigentlich. Die standen bei uns vor der Tür dann auf einmal, ich habe die Tür aufgemacht, die sind eingeflogen und wir wollten neben sie zu Hause bei uns empfangen, bei meiner Gastfamilie, wir hatten Essen gemacht und so und genau, ich habe die Tür aufgemacht und dann standen sie da auf einmal und für mich erstmal war es auch erst irgendwie so ein surrealer Moment, weil ich weiß nicht, als, ich sag mal, damals war mein Vater, habe ich noch so als so den großen, krassen Typ angesehen, weißt du? Und keine Ahnung, auf einmal habe ich mich zumindest körperlich, jetzt nicht geistlich, aber körperlich zumindest auf Augenhöhe mit ihm gefühlt. Und das war irgendwie ein komisches Gefühl, sie zu sehen. Und ich glaube, für meine Eltern war es auch sehr überwältigend. Meine Mama hat geweint, wo sie mich gesehen hat, das erste Mal. Ja, also sie sagen immer, du bist als Kind weggefahren, als Mann wiedergekommen, genau.
Ja, verrückt. Ich glaube, das, ich weiß gar nicht, kann man sich gar nicht richtig reinversetzen. Gerade bei den Jungs von euch, die halt in relativ jungen Jahren im Prinzip rübergehen, wo einfach ganz, ganz automatisch der die Entwicklung, sag ich mal, noch viel größer ist, als wenn jetzt jemand vielleicht mit 19 oder 20 rüber geht, dass sich auch noch irgendwie weiterentwickelt, aber da ist vielleicht der Sprung manchmal ein bisschen anders, aber das hatten wir ja auch schon in ganz, ganz vielen Beispielen, wo wo Jungs irgendwie auch in einem höheren Alter sozusagen schon rübergegangen sind und vielleicht sogar die Zeitspanne dann größer war, bis man sich irgendwie wiedergesehen hat und die Entwicklung da einfach auch genauso groß ist und genauso überraschend sozusagen für alle Beteiligten. Aber solange sie dich erkannt haben, als du die Tür aufgemacht hast, ist ja alles gut. Wenn sie jetzt gefragt hätten, wir wollen oder gesagt hätten, wir wollen zu Malte, dann wäre es vielleicht irgendwie schwierig gewesen. Ja.
Genau. Das stimmt.
Du bist ja, wir reden jetzt gleich nochmal so ein bisschen, wie es dann an der Highschool weitergeht, aber ich möchte gerade bei diesem Ortswechsel so ein bisschen bleiben. Du bist jetzt gerade auch in Deutschland, wenn ich es richtig verstanden habe.
Urlaub.
Ist es dein erster Deutschlandbesuch, seit du seinerzeit rübergegangen bist, oder warst du jetzt davor auch schon mal wieder zurück?
Nee, also war mein zweiter. Also es ist das zweite Mal. Es war eigentlich, da es ja nur das ein Jahr war innerhalb des ersten Jahres, war nichts geplant. Also meine Eltern waren nicht geplant zu kommen und ich war auch nicht. Es war nicht geplant, dass ich hierher komme. Genau, aber dann haben wir eben die Entscheidung getroffen, dass ich weiter da bleibe für meinen Highschool-Abschluss und so weiter. Und da haben wir eben gesagt, wollte ich auch meine Freunde und so mal wiedersehen. Deswegen war ich dann, nachdem meine Eltern mich besucht haben, ein paar Wochen später, ich glaube 2 Monate oder so später, war ich dann in Deutschland zu Deutschland für 2 Wochen. Genau, und dann zwischendurch einmal, das hat mich super gefreut, haben mich meine Eltern bei unserem Homecoming-Footballspiel überrascht quasi, sind über den Teich geflogen, haben mir am Footballspiel zugeguckt.
Ja.
Und genau, jetzt das zweite Mal, wo ich in Deutschland bin, über Weihnachten und Neujahr, genau.
Was vermisst du am meisten an Deutschland?
Ich muss sagen, was ich am meisten, ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll oder in Worte fassen soll. Es ist eben, ich wohne hier auf dem Dorf. In meinem Dorf hier wohnen, keine Ahnung, 800 Leute oder so. So, ich bin eben aufgewachsen, so wie ich aufgewachsen bin, es war eben so, wir konnten machen, was wir wollten, so sag ich mal meinen Freunden. Zumindest habe ich es so immer wahrgenommen. Wir sind einfach früher immer, keine Ahnung, einfach auf unseren Fahrrädern durch die Dörfer gefahren. Keine Ahnung, manchmal ein bisschen Scheiße gebaut oder so. Aber es war eben so frei, sage ich mal. Also sorglos, sage ich mal. Und das vermisst man dann schon manchmal so ein bisschen, wenn man drüber nachdenkt. Aber andererseits ist man auch irgendwie froh, dass man jetzt in diesem neuen Leben ist, weil ich finde das mit dem jeden Tag trainieren und so, finde ich ja geil, sonst würde ich es ja nicht machen. Aber absolut. Sonst auch, was ich noch sehr vermisst habe, war Essen auch. Ich habe ja schon gesagt, Frühstück eher amerikanisches, aber ich muss sagen, was so Mittagessen und sowas angeht, gab es viele deutsche Sachen, die ich vermisst hatte. Also, das habe ich bei dir auch mitbekommen, immer Döner, sagen ja viele, Döner auf jeden Fall vermisst. Ich habe vermisst Rinderrouladen, Grünkohl mit Bregenwurst, Schnitzel, all diese Sachen, da hast du ja schon sehr vermisst, muss ich sagen.
Ich, du sagst es gerade, der Döner führt diese Liste unangefochten auf jeden Fall an. Wie sieht der perfekte Döner für Malte Hamann aus?
Hähnchenfleisch und sonst alles außer Schaf drauf. Und es ist aber auch, ich habe auch eigentlich ein Problem mit Schaf, aber es war einfach mal so, ich hatte mir einen Döner geholt und der war so gut, es war der beste Döner vom Geschmack, den ich je hatte. Nur es war scharf drauf und es war so scharf, dass ich ihn nicht essen konnte. Und es hat mich so sauer gemacht, dass ich seitdem nie mehr scharf bestelle quasi.
Nie wieder scharf, ja.
Aber sonst alles drauf.
Okay, das loggen wir so ein. Für die Döner-Fans von euch da draußen, wir haben ja seit ein paar Wochen einen klitzekleinen Footballschland Merch-Shop, wo wir natürlich dieses Thema auch aufgegriffen haben. Da gibt's ein paar ein paar Döner-thematisierte Shirts oder Hoodies, die man sich zulegen kann, wenn man möchte. Das Tolle ist, ihr unterstützt uns natürlich im Podcast damit auch ein bisschen. Und helft uns dabei, das Ganze irgendwie so ein bisschen weitertragen zu können, eure Geschichten weiterzutragen, Malte, wie du sie heute auch hier erzählst. Wenn du zwei Teamkollegen aus Amerika mit nach Deutschland nehmen würdest, was würdest du denen zeigen?
Ich würde erstmal das deutsche Frühstück zeigen, weil das kennen die ja, wie wir am Anfang ja darüber geredet haben, kennen die ja gar nicht so. Und ich denke wahrscheinlich die Schule, weil die Schulsysteme, wenn man sich doch genauer anguckt, so unterschiedlich sind und sogar die Leistungsanforderung auch so unterschiedlich ist. Das würde ich denen auf jeden Fall auch zeigen. Und sonst, weil ich ja aus der Mitte, aus Las Vegas komme, also aus der Großstadt quasi, wahrscheinlich einfach in mein Dorf hier, weil sowas kennen die meisten da auch nicht. Überall Felder um einen rum und so weiter. Ich glaube, das ist schon was sehr Besonderes für die meisten, zumindest da, wo ich jetzt herkomme.
Auf jeden Fall. Auch viel, viel freie Fläche, sag ich mal, auf dem Land, aber nicht ganz so trocken wie dann in Nevada vielleicht oder in New Mexico. Aber ja, alles hat halt seine irgendwie Vor- und Nachteile. Lass uns noch mal ein bisschen drauf gucken. Erste College-Jahr, ich beinahe gesagt, erste Highschool-Jahr ist abgeschlossen, du hast gerade auch schon gesagt. Im Prinzip habt ihr immer wieder diesen Zeitraum verlängert. Erst sollte es ein halbes Jahr in Amerika sein, dann irgendwie ein ganzes Jahr. Ja, und jetzt bist du gerade zu Besuch zu Hause, was ja irgendwie impliziert, du möchtest gern noch ein bisschen drüben bleiben. Nehmen wir uns einmal ganz kurz mit, das zweite Jahr, wie ist die abgelaufene Saison für dich gelaufen?
Also Saison ist sehr gut gelaufen. Ich habe ja quasi letzte Saison als Junior Varsity Starter beendet und habe jetzt diese Saison als Varsity Starter beendet. Also es war eine sehr gute Progression. Ich habe viel dazugelernt über die Saison. Wir haben als Team viel erreicht. Also meine Schule ist wesentlich schlecht im Football, sage ich mal, aber wir sind eben jetzt auch nicht bekannt dafür, dass wir jedes Jahr die State Championship gewinnen. Und bei uns in Nevada hat das Playoff nur 3 Runden, glaube ich. Und dass wir eben die erste Playoff-Runde gewonnen haben, das ist schon an unserer Schule eine Besonderheit. Also das ist vielleicht ein paar Mal vorgekommen in der Geschichte von meiner Schule. Und deswegen, es war eine sehr erfolgreiche Saison. Man sieht es ja auch an den paar College-Offers, die ich jetzt ja schon habe, dass es ja auch erfolgreich war. Punten macht mir super viel Spaß. Ich habe ja mit Kicken nur angefangen, aber das mag ich mittlerweile auch lieber als Kicken. Genau, also war super erfolgreich.
Aber was ist denn jetzt du hast gerade schon gesagt, darauf gehe ich natürlich jetzt gleich ein, auch auf die College Offers, weil wir natürlich ganz gespannt sind, wie es für dich letzten Endes auch irgendwie weitergehen soll. Kicker, Panther, Linebacker, was bist denn jetzt?
Ich weiß es nicht so richtig. Also es ist so, ich sag mal so, von Panten und Kicken her weiß ich auf jeden Fall, dass ich lieber Panther als kicke. Allerdings vor allem auch auf dem College-Level machen es ja auch viele Leute beides zusammen. Aber es sind einfach so zwei verschiedene Sachen. Ich sag mal, Kicken und Panten mag ich eben, weil ich ziemlich gut da drin bin. Einfach weil es vom Fußball früher schon alles sehr natürlich mir einfach gekommen ist, die Fähigkeiten dazu. Und es macht immer Spaß, wenn man gut in irgendwas ist, weißt du? Aber ich sag, das Ding mit Linebacker ist immer, das ist, wo mein Herz so ist. Also wenn ich an Football denke, denke ich an Linebacker und nicht ans Kicken. Und der physische Teil des Spiels, der mentale Teil des Spiels, das ist alles irgendwie in der Rolle des Linebackers, alles zusammen. macht einen guten Linebacker aus und dadurch ist das einfach, wo mein Herz, sag ich mal, sozusagen ist.
Hat das was mit, ich sag jetzt mal, im Rampenlicht stehen auch zu tun? Also während des Spiels hat wahrscheinlich der Linebacker mehr spielentscheidende Szenen, sag ich mal, für den Zuschauer objektiv betrachtet. Gegenhalten würde ich dann auch, der Kicker ist derjenige, der vielleicht den Sieg nachher auf dem Fuß hat. Oder halt eben der Döste auf dem Platz ist, weil das Teil verkickt hat. Wie siehst du das?
Also ist mir echt komplett egal. Ich mag's, also der Grund, warum ich Linebacker gerne mag, ist geil, dass man die spielentscheidenden Situationen auch oft hat, aber ich find's geil, wenn man das Spiel entscheidet und nicht, weil man dadurch dann im Rampenlicht steht, sag ich mal. Und ich sag auch immer, mein größtes Argument eigentlich, warum mein Herz beim Linebacker-Spielen ist, weil ich spiele Football, weil ich es liebe und als Kicker und Panther hast du vielleicht 10 Plays im ganzen Spiel maximal und als Linebacker spielst du die Hälfte des Spiels mindestens. Und dadurch ist einfach, das finde ich beim Linebacker-Sein einfach so cool.
Ja. Die Physis wahrscheinlich bei dem, was ich gehört habe, halt auch irgendwie von größerer Bedeutung dann natürlich beim Linebacker als beim Kicker oder Panther, der ja bei allem Respekt, bei dem hat der Weightroom ja vielleicht nicht die große Bedeutung wie auf vielen anderen Positionen letztendlich.
Das ist vielleicht auch ein Grund, einfach so der Respekt im Team, sag ich mal. Du wirst ja als Kicker und Panther halt nicht so respektiert, sag ich mal zumindest. Also die Spieler haben ja eben das Gefühl, was ich zumindest bei anderen Läufen gehört habe, das Gefühl, dass die Kicker nicht hart arbeiten, dass die eigentlich ein gutes Leben haben, weil sie ja nicht so die super anstrengenden Workouts und so haben. Und dass sie alle Luftpumpen sind, sag ich mal, weil sie ja keinen Kontakt wollen und so sagen. Genau deswegen mag ich Linebacker spielen auch, weil all das ja nicht zutrifft da. Genau, das ist auch ein Grund, warum ich Linebacker sein auch gerne mag, weil man sich so ein bisschen Respekt im Team zumindest, sag ich mal, verschaffen kann.
Ich muss dir mal ein bisschen lachen, wenn du auch im Vorfeld jetzt, bevor wir den Termin gemacht haben, wir haben vor ein paar Monaten einen Namensvetter von dir bei uns im Podcast gehabt mit Tim Hamann. Ihr habt nichts miteinander zu tun, oder? Also weder verwandt noch verschwägert.
Also ich kenne ihn, ich habe ihn gesehen, ja. Ich habe gesehen, was er so macht auf Social Media, aber nichts Verwandtes oder entfernt verwandt oder sonst irgendwas. Also
ich fand's einfach ganz witzig, weil ihr den gleichen Nachnamen halt tragt, der jetzt glaube ich nicht ganz selten ist, aber auch irgendwie beide halt eben auch als Kicker und Panther unterwegs seid. Tim hat sich da jetzt gerade so ein bisschen, für den ist die Türe zum Traum sozusagen schon sehr, sehr groß, hat gerade committed und hat seinen D1 College Traum sozusagen nahezu gestartet. Du hast eben auch schon gesagt, bei dir sind bereits ein paar Offer reingeflogen von verschiedenen Colleges. Erzähl mal, wie war das erste Offer zu kriegen? Also zu merken, dass sich da irgendwie ein College für dich interessiert?
Also es war ziemlich cool. Es war ein richtig geiles Gefühl, wobei ich sagen muss, dass es nicht die erste Offer war nicht mein Lieblingsgefühl, sage ich mal, ein Offer zu bekommen. Weil ich muss sagen, bei der ersten Schule, wo ich eine Offer bekommen habe, war gar nicht so krass, so krasser Austausch, sage ich mal. Also ich habe die angeschrieben auf Twitter beziehungsweise auf X und habe eben mit denen für ein bisschen geschrieben gehabt. Und ich sag mal, eine Woche später hat er sich gemeldet und hat gesagt, dass ich nicht überrascht sein soll, sondern dass es komplett verdient ist, dass ich von denen eine Offer habe, sage ich mal. Also es war einfach schon sehr cool und ein mega Gefühl, aber es war eben nicht so so intensiver Austausch und so. Und ich muss sagen, später hatte ich Offers, da ist es anders abgelaufen. Da habe ich die zwar angeschrieben, allerdings hatten wir dann per Telefon geredet und ich habe mit den Fragen über die Schule gestellt und so weiter. Und dann hatten wir weiter geschrieben und dann nochmal telefoniert und dann beim Telefon haben sie mir gesagt, dass ich ein Offer habe. Das ist schon ein sehr geiles Gefühl. Also wenn man das auch live so gesagt bekommt, ist schon was anderes, als wenn man einfach nur eine Nachricht, sage ich mal, bekommt.
Ja, das kann mir sehr, sehr gut vorstellen. Wie ist der Plan? Offensichtlich ist dein Plan, nicht nach Deutschland zurückzugehen, sondern eine College-Karriere anzustreben. Wo soll's hingehen für dich?
Mein jetziger Favorit, sag ich mal, ist Dakota State University. Die haben ein Mega-Programm von dem, was ich gesehen habe. Die haben Mega-Facilities, die haben auch sehr coole Studiengänge. Also ich denke, ich werde da irgendwie in den Cyber-Security-Sektor quasi was studieren. Und da sind die eben auch vorne mit dabei. Und ich verstehe mich auch super mit dem Coach, was auch viel ausmacht. Also der Coach, mit dem ich da rede, war auch ein ehemaliger Spieler, der jetzt vor ein oder zwei Jahren, glaube ich, sogar erst da noch gespielt hatte. Und es war super. Es passt einfach soweit alles super. Ich bin jetzt ja noch nicht committed, aber momentan tendiere ich dazu, sage ich mal.
Weiß ja auch nicht, was noch gegebenenfalls irgendwie reinflattert. Ich frage jetzt mal, ohne die Angebote irgendwie abwerten zu wollen, ganz im Gegenteil. Hofft man in deiner Situation auch noch auf so ein ganz großes Angebot, wo es irgendwie Richtung D2 oder D1 sozusagen irgendwie geht? Oder beschreibt mal die Situation, bist du zufrieden und glücklich mit dem, was da gerade vor dir liegt? Ist das das, was du gehen möchtest? Oder denkst du, ich könnte auch noch mehr?
Also es ist immer, ich glaube, es ist eine Sache von dem, wie man sich selber sieht auch immer und was realistisch ist. Und ich muss sagen, in meiner Position bin ich auch sehr zufrieden. Mittlerweile muss ich sagen, für mich ist ist jetzt ja auch meine Zeit, sag ich mal, bald vorbei, wo man noch Offers bekommt. Signing Day ist ja im Februar und wir haben jetzt ja Januar.
Ja.
Ich sag mal, die Zeit, wo man ein Offer bekommen will, ist fast vorbei und deswegen ist D1 sowieso, habe ich mich mental mit abgefunden, dass es keine D1-Offer mehr wird. Aber ich muss sagen, eigentlich ist es habe ich jetzt kein Problem damit. Ich hoffe, es wäre natürlich schön, wenn noch was reinkommt, aber ich zerbreche mir jetzt nicht den Kopf darüber, weil man muss sagen, gerade wenn man, wie ich ja vor eineinhalb Monaten oder zwei Monaten in der Situation noch steht, wo man noch gar keine Offer hat und noch gar nicht weiß, wo man hinkommt oder wie es weitergeht, ob man wieder nach Deutschland muss oder so weiter. Es war sehr stressig, muss ich sagen. Und auch wenn man dann mitten im Recruiting-Prozess ist, wo man dann auf einmal mit 10 verschiedenen Coaches redet und man muss gucken, dass man alle Leute anschreit, dass man immer weiß, was Sache ist, dass man keinen Coach vergisst, dass man jeden Telefontermin quasi einhält, dass man das auf dem Schirm hat, so. Es ist schon sehr stressig und deswegen muss ich sagen, mittlerweile auch bin ich eigentlich sehr zufrieden mit dem, was ich habe. Aber ich muss auch sagen, es liegt auch vor allem daran, dass ich eigentlich Dakota State super finde von allem, was ich bis jetzt gesehen habe. Und soweit deswegen alles gut. Ich hoffe jetzt, natürlich wäre es schön, wenn auch irgendwas Krasseres, Besseres, sag ich mal, kommt. Wäre es cool, freue ich mich, aber ist jetzt nicht, dass ich das darum jetzt den Kopf zerbreche weiter oder so.
Und auch das könnte ja auch immer noch kommen. Also wir sind gerade in einer Phase, wo gerade wieder das Transferportal seit einem Tag offen ist. ja, wo es ja auch schon die verrücktesten Geschichten halt eben irgendwie gegeben hat und Entwicklungen gegeben hat. Also alle Möglichkeiten sind ja so oder so offen. Ich habe ganz, ganz großen Respekt davor. Man darf ja nicht vergessen, vor anderthalb Jahren wusste es nicht, wie ein Football aussieht. Hast eben gesagt, du hättest Rugby und Football nicht voneinander unterscheiden können. Und jetzt stehen da irgendwie eine Handvoll Colleges auf der Matte und sagen, wir wollen, dass du hier zu uns an die Universität kommst. Dafür tatsächlich einfach ganz, ganz großen Respekt und auch Glückwunsch dazu, diesen Weg
Dankeschön.
So schaffen zu können. Ich will nochmal zurückkommen auf deine Eltern, die uns ja jetzt die ganze Zeit auch immer wieder so ein bisschen begleitet haben. Was sagen die denn dazu? Also ich meine, die haben dich eigentlich für ein halbes Jahr abgegeben und nicht irgendwie auf Dauer. Gibt's da auch Einwände?
Also es ist eine super krasse Story. Wir haben, wie ja schon oft erwähnt, habe jetzt zwar für ein halbes Jahr geplant und da habe ich auf ein Jahr verlängert. Und das war aber noch in der Unterstützung meiner Eltern. Meine Eltern meinten, es ist eine einmalige Erfahrung so, du wirst nie wieder diese Zeit quasi zurückbekommen können. Du solltest unbedingt auf das ein Jahr verlängern. Und nach ein paar Wochen Überlegung habe ich mich dann eben auch entschieden, auf das ein Jahr zu verlängern. Und dann relativ früh in der zweiten Hälfte dieses Jahres ist mir aber irgendwie das Gefühl gekommen, dass ich da bleiben möchte. Ich hatte dann das Gefühl, bevor ich hierher gekommen bin, überhaupt in die USA gegangen bin, hatte ich das Gefühl, es ist unvorstellbar, dass man ein neues Leben hat, so neue Umstände, neuer Tagesablauf und so weiter. Es war irgendwie alles unvorstellbar. Und ab dem Zeitpunkt hatte ich auf einmal das Gefühl andersrum. Das ist unvorstellbar, als wieder jetzt nach Deutschland einfach so zurückzugehen und da wieder zur Schule zu gehen, den Alltag da wieder zurückzugehen. Es fühlt sich irgendwie, es hat sich so surreal angefühlt quasi, dass das irgendwie eine Möglichkeit ist. Und dann habe ich eben meinen Eltern das quasi versucht zu erklären, relativ früh, dass ich gern da bleiben möchte, was aber nicht so viel Feedback gefunden hat, sage ich mal. Und dann habe ich eben gewartet, bis wo wir schon drüber geredet haben, wo sie mich besucht hatten, das zum Abholen. Und da habe ich wieder versucht, mit ihr zu reden. Und das muss ich sagen, war das Schwerste, was ich je in meinem Leben gemacht habe, sage ich mal. Da zu sitzen, zu reden mit meinen Eltern und alle drei von uns sind eigentlich so halb am, also sind am Genau, wir hatten auch nicht direkt eine Entscheidung getroffen, wo sie da waren. Sie sind da wieder nach Deutschland geflogen. Und wir hatten weiter jeden Tag fast diskutiert, am Telefon noch. Und dann nach zwei, drei Wochen haben sie mich da angerufen und gesagt, dass ich da bleiben kann. Genau, und wir haben, sag ich mal, eine Lösung zumindest gefunden jetzt. Ich glaube, meine Eltern haben sich leider, weil das wünscht man sich natürlich trotzdem nicht, damit abfinden müssen quasi, dass ich nicht mehr da bin, sag ich mal. Genau.
Nee, du bist ja immer noch da, halt nur irgendwie
ja.
ein paar Kilometer weiter weg und so ein spontaner Wochenendbesuch ist vielleicht ein bisschen schwieriger als wenn du irgendwo in Niedersachsen eine eigene Wohnung jetzt gemietet hättest oder sonst irgendwas.
Auf jeden Fall.
Also, insofern, ich glaube, dass es als Elternteil, ich bin ja selber auch Vater, ist das sehr, sehr gut nachvollziehbar, dass das auch eine ganz, ganz schwere Situation immer für die Eltern ist, da so ein bisschen auch ja loszulassen und den Traum irgendwie weiterleben zu lassen, den halt eben der eigene Sohn dann halt letzten Endes irgendwie hat. Also ich verstehe da wirklich sehr gut alle Beteiligten, also sowohl deinen Wunsch halt eben dann auch da bleiben zu wollen, als auch ja, den Wunsch deiner Eltern, dich wieder unter den eigenen Fittichen, wie man so schön sagt, irgendwie zu haben.
Auf jeden Fall.
Wie ist das generell? Wie wenn ich so frage, wie haltet ihr den Kontakt aufrecht? Also schreibt ihr oder macht ihr regelmäßig Videocalls oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, also sehr gute Frage. Meinem Vater habe ich tatsächlich, meinem Papa habe ich fast jeden Tag Kontakt, weil einfach durch den Recruiting-Prozess quasi, jeden Tag tauschen wir uns irgendwie aus, welcher Coach geschrieben hat und so oder was er als nächstes da machen sollte oder sowas. Ja, aber das meiste ist eigentlich Videoanrufe, also wir probieren mindestens jeden Sonntag einmal zu telefonieren per Videoanruf. Und so versuchen wir eben den Kontakt aufrechtzuerhalten. Manchmal schreibt man sich jetzt, aber es ist nicht so, dass wir da irgendwie was geplant ist, so jeden Mittwoch schreiben wir uns oder so eine Nachricht. So ist es nicht. Sondern wenn ich was richtig krasses oder Wichtiges zu erzählen habe, dann rufe ich eben in der Mitte der Woche irgendwann mal an. Und sonst haben wir jeden Sonntag eben unser Telefonat. Es ist halt manchmal ein bisschen schwierig, vor allem weil ich ja ganz im Westen an der Westküste lebe. Deswegen haben wir 9 Stunden Zeitunterschied, was dann schon manchmal eine Bürde ist, sag ich mal. Aber genau, so probieren wir eben den Kontakt aufrecht zu erhalten.
Das ja, ich frage, weil ich natürlich auch weiß, dass unseren Podcast verfolgen ja auch viele junge Menschen, die vielleicht irgendwie so den gleichen Traum leben oder einfach mal sagen, hier, ich möchte irgendwie eine Zeit lang in die USA gehen und mal gucken, wie weit mich der Weg irgendwie bringt. Und da ist auch das natürlich immer irgendwie ein Thema, weil ich glaube, diese, wie soll ich es nennen, diese Trennungsängste oder auch Heimweh gehört, glaube ich, auch einfach mit dazu. Und zwar von beiden Seiten, irgendwie.
Ja. Also ich muss sagen, dass ich tatsächlich persönlich nicht so ein großes Problem hatte mit irgendwie Heimweh oder sowas, oder dass ich so doll meine Eltern oder Freunde vermisst hatte, dass ich das, dass ich irgendwie nicht mehr klarkomme so richtig. Hatte ich zum Glück gar nicht fast. Aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich das einfach von der Person her einfach so bin. Und ich hatte auch vorher schon Erfahrung, zumindest für 2-3 Wochen, wo ich alleine von zu Hause mal weg war. In unserer Kirche hier in meinem Ort haben wir oft, Sommer Ausflüge gemacht, die 2-3 Wochen gingen, wo wir nicht zu Hause waren. Deswegen so ein bisschen ein Stück weit war ich das schon gewohnt. Aber ich glaube, es hängt alles davon ab, einfach wie gut man da unterkommt. Also ich hatte super Glück, ich verstehe mich mit meiner Gastfamilie exzellent. Also es ist wirklich perfekt, ich könnte es mir nicht besser wünschen. Ich habe 2 Gastbrüder und eine Gastmutter und es ist super, wirklich. Und ich glaube, das macht alles aus. Also wenn du bei einer Familie bist, wo ich dich nicht so richtig, nur so halb wohlfühlst, macht das es, glaube ich, unendlich viel schwerer. Und dann ist wahrscheinlich auch das Heimweh viel krasser, als wenn man jetzt in meiner Position ist, wo ich wirklich unendlich Glück hatte, dass ich so gut klarkomme in meiner Familie.
Ja, das glaube ich absolut. Wenn wir, und dann kommen wir auch so langsam in Richtung Ende unserer Podcast-Folge. Ich habe vorhin auch so ein bisschen durchgestrollt bei dem, was Sandra so rausgesucht hatte und was mir da noch aufgefallen ist. Es ist ja so, du hast ja durchaus auch zum einen so die ein oder andere Auszeichnung auch bekommen, sage ich jetzt mal. Ist es in dem Kontext auch seine Family nicht direkt vor Ort zu haben? Sind das schwierigere Momente in dem Moment, weil man das irgendwie nicht direkt auch irgendwie teilen kann, wenn man auf irgendwas stolz ist oder auch, keine Ahnung, wo das erste College-Offer reingeflogen ist? Ist das das, wo man, du hast gesagt, viel Kontakt mit deinem Vater in dieser Zeit, in diesem ganzen Recruiting-Prozess? Würdest du sagen, da wäre man Da wäre es ja eigentlich auch lieb, irgendwie am gleichen Tisch sitzen zu können und sich face-to-face irgendwie zu sehen und irgendwie austauschen zu können? Oder lebt man einfach in dieser Situation?
Also man lebt schon irgendwie die Situation, aber es wäre andererseits auch, wie du es gesagt hast, es wäre schon schön eigentlich, wenn manchmal sich so sehen kann. Also ich muss sagen, so bei den normalen Auszeichnungen jetzt habe ich es nicht irgendwie so verspürt. Aber ich weiß auch zum Beispiel bei meiner ersten Offer musste ich eben meinen Vater anrufen und es war irgendwie hier dann 3 Uhr nachts oder so. Ich habe einfach trotzdem angerufen.
Ja.
Aber es wäre schon schön gewesen, wenn ich sie so echt sagen könnte. Vor allem, weil ich dann auch, wie du auch gesagt hast, mit ihm so lange und hart daran gearbeitet habe, quasi endlich eine Offer zu bekommen. Und das waren schon so Momente. Ich muss sagen, wo es eigentlich obwohl es mir gar nicht schwerfällt generell, aber wo es am schwersten ist, ist eigentlich eher so Feiertage. Jetzt bin ich ja hier, aber letztes Jahr Weihnachten war ich ja in den USA. Und gerade wenn man dann irgendwie Geschenke von denen rübergeschickt bekommt oder mit denen manchmal redet an Weihnachten oder so, dann vermisst man, das habe ich glaube ich am meisten meiner Familie vermisst, vor allem an Weihnachten. Wo ich auch sagen muss, dass ich auch die deutsche Weihnachtstradition besser finde als die amerikanischen.
Es gibt die Geschenke Momente. Früher.
Ja, also irgendwie finde ich, dass man erst aufwachen muss und dann am Morgen geht man irgendwie zum Baum runter, ist irgendwie finde ich jetzt nicht so schön. Also ich finde es schöner, wenn man in die Kirche geht und dann abends kommt man nach Hause und dann macht man Bescherung.
Das würde ich sofort so unterschreiben. Das ist lustig, wir hatten unser Sohn Finn, der ist 7, und da hatten wir gerade erst auch Weihnachten so eine ähnliche Diskussion, weil er irgendwie auch mitbekommen hat, dass sie in manchen Ländern halt anders Weihnachten feiern. Also wo du quasi erst einen Tag später die Geschenke bekommst. Das ist ja klar, warum das passiert, weil Weihnachtsmann und Christkind nicht jederzeit überall am gleichen Ort sein können. Das ist ja logisch. Ich find's eigentlich auch schön, so wie es hier ist. Also für mich hat der Heiligabend dann einfach auch einen ganz anderen Flair.
Auf jeden Fall.
Ja, vielleicht auch Gewohnheitssache. Ich weiß es.
Ja,
kann sein. Ich mag es auf jeden Fall so. Mir sind noch ein paar Bilder in deinen Social Media Profilen aufgefallen, über die ich zumindest kurz reden will. Raiders Youth Football Camp, da hast du irgendwie ausgeholfen. Wie ist es dazu gekommen? Wie ist das überhaupt? Also war das in den Facilities der Raiders oder wo hat das stattgefunden?
Ja, also es ist gekommen, weil die Raiders sind ja Las Vegas, wo ich jetzt Football spiele. Ja. Und ich finde es sehr cool, also die Raiders sind echt super aktiv in der ganzen Stadt eigentlich, in allen Bereichen und vor allem auch im Highschool-Football. Also es kommt immer mal wieder bei irgendeinem Spiel, dass die Raiders das irgendwie, das heißt dann Raiders Spotlight oder so, dass die irgendwie halt das Spiel eine Mannschaft finanziell unterstützen wollen oder so, oder dass sie irgendwie einen Coach, Highschool-Coach des Monats oder so auszeichnen. Und so kam es eben, dass unsere Schule, also unser ganzes Football-Team, mit den Raiders da irgendwie diese Kooperation hat, wo wir alle als Team zusammen zu diesem Youth-Camp eben hingefahren sind, was nur 20 Minuten von unserer Schule oder so weg ist. Und genau, es war in den Raiders-Facilities, also in der Trainings-Facility. Und es war einfach eine mega Erfahrung. Es waren, ich glaube, auch 3, 4 Raiders-Spieler auch da. Also es war auf jeden Fall super cool, da mal zu sein.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe, das ist eines der weiteren Bilder. Du warst auch an der UNLV, also University of Nevada. Wie ist das, diese Facilities, Stadien und so weiter? Wie ist es da irgendwie sein zu können, irgendwie sich das ansehen zu können und nicht nur irgendwie als Zuschauer, sondern irgendwie als aktiver Part. Erzähl mal bitte.
Also es ist unfassbar cool, vor allem mit UNLV, weil es ja durchs College da ja auch irgendwie immer Austausch ist. Also ich hatte das Glück bei UNLV einmal zwei Sachen zu erleben, die super cool waren. Also das erste war, ich hatte da bei einem Camp mitgemacht. Das war so ein Sichtungscamp für Specialists, also für Kicker und Punter und so weiter. Genau, und da waren wir eben in der Trainingsfacility. Und das war, muss ich sagen, schon ein krasser Eindruck, weil es war das erste Mal, dass ich in irgendeiner anderen Football-Facility überhaupt war, die jetzt nicht meine Highschool war. Und es war auch, ist auch eine super College-Facility schon. Natürlich, man kann es nicht vergleichen mit irgendwie, ich weiß nicht, Texas oder sowas, aber trotzdem, also man geht da rein, da ist das Gym, alles in UNLV-Farben und so weiter. Es steht fett UNLV auf dem Boden drauf. Da geht man weiter, dann ist da irgendwie der Ernährungswissenschaftler oder Ernährungstyp eben, der mit den Spielern da für jeden einen Ernährungsplan erstellt. Die hatten einen Friseur in den Facilities drin. Der Recovery-Bereich, wo da Swimmingpools waren, Hot Tubs, Ice Baths und alles so. Wir waren sogar auch in der Umkleide drin. Also es war schon ein mega Eindruck, da zu sein. Und der zweite Eindruck, den ich bekommen durfte, war, was super cool ist, auch was UNLV macht. Und zwar können alle Highschool-Footballspieler aus Nevada, die möchten, können sich anmelden und bei UNLV vor dem Spiel auf die Seitenlinie quasi kommen. Genau, und zwar spielt UNLV, die spielen ja im Allegiant Stadium, also wo die Raiders eigentlich spielen. Da spielen die auch ihre Spiele. Und so konnten wir quasi beim VIP-Spielereingang vorm Spiel mit reingehen und dann vorm Spiel mit Coaches und Spielern und so reden, wo die noch beim Aufwärmen sind. Genau, das ist auch eine mega Erfahrung. Man baut da auch langsam Beziehungen quasi dazu auf zu den Trainern und so weiter. Und das ist schon super cool, wenn man aus dem Nahen endlich so sieht, wie es auf dem nächsten Level so gemacht wird. Gerade mit dem Aufwärmen ist es ein Riesenunterschied so bei uns bei der Highschool. Wie, keine Ahnung, 3-4 Stunden vorm Spiel gehen wir eben raus, wärmen uns auf, gehen wir zurück in die Umkleide und dann kommen wir zum Spiel. Und da ist erstmal Pre-Warm-Up, so nur im T-Shirt, und dann kommen sie raus nur in Helm, und dann kommen sie wieder raus in ganzer Ausrüstung, wo wärmen sich auf und so. Also es ist schon super cool, diese ganzen Eindrücke und so weiter mal live mitzuerleben zu können.
Ja, absolut, absolut crazy. Wenn du über Las Vegas Raiders sprichst, Hast du ein Lieblings-NFL-Football-Team? Verfolgst du die NFL überhaupt?
Ja, also ich verfolge NFL auf jeden Fall. Mein Lieblingsteam sind die Tampa Bay Buccaneers.
Okay, an der anderen Küste. Das musst du erklären. Ja, wie kommt es dazu?
Das erkläre ich. Also, es war erstmal dadurch, dass ich ja eigentlich in New Mexico gibt es kein Football-Team, wo ich ja geboren wurde. Und somit war es ja so, dass außer den Raiders eigentlich ja keine naheliegende Beziehung, sag ich mal, da war zu irgendeinem Team. Und wo allerdings in dem Freundeskreis zumindest, wo ich jetzt so war, obwohl die Raiders eigentlich in Las Vegas super beliebt sind und jeder die Raiders mag und ich sie auch mag, aber im Freundeskreis war halt irgendwie alle so, boah, auf keinen Fall sollst du Raiders-Fan und so sein. Deswegen war ich eben so, okay, bin ich halt kein Raiders-Fan, obwohl ich sie trotzdem jetzt mag, aber es ist eben nicht mein Lieblingsteam. Und genau, zu den Buccaneers ist es eben so gekommen, ich hatte mir die NFL-App runtergeladen, um einfach zu sehen, wann die Spiele sind, wer spielt und so weiter, wie die Spielstände ausgegangen sind und so. Und nach dem Download hat sie mich eben die App dann gefragt, was mein Lieblingsteam ist. Und ich wusste es aber nicht so richtig. Ich gerade zu dem Zeitpunkt war ich auch noch kaum die Teams kannte, also ich kannte die Raiders und das war es dann wahrscheinlich auch zu dem Zeitpunkt noch. Und genau, ich habe einfach durchgescrollt durch die ganzen Teams und ich habe eben die Piratenflagge gesehen und ich dachte eigentlich, das ist das coolste Logo so vom Aussehen her. Und dann habe ich von da an quasi die Buccaneers verfolgt und das ist dann halt immer ein bisschen, die Verbindung ist immer ein bisschen stärker geworden, sag ich mal.
Das kann ich nachvollziehen. Das Logo ist ja auf jeden Fall auch cool. Bringen ja auch als Team oder als Franchise eine ganz interessante Geschichte mit, weil die ja am Anfang ja auch so unfassbar erfolglos durch die Football-Hallen gezogen sind sozusagen. Aber ganz witzig, sich dann eben ein Team am anderen Ende der Staaten auszusuchen. Es ist ja jetzt aus deiner, ich sage jetzt mal Highschool-Sicht, ja, Las Vegas wäre jetzt, glaube ich, das nächste tatsächlich gewesen, aber auch so Teams in Kalifornien oder wenn ich es jetzt geografisch richtig auf dem Schirm habe, wäre Arizona ja auch eine Möglichkeit in der Nähe, sage ich jetzt mal zumindest. Also ein bisschen Auswahl wäre ja auch lokal sozusagen da gewesen. Aber
also es war, ja. Ich glaube, es war hängt einfach damit zusammen. Das einzige Team, was ich glaube ich außer den Rares noch kannte, waren die 49ers aus San Francisco, weil das nämlich von meiner Gastmutter das Lieblingsteam war.
Okay.
Allerdings haben wir schon so früh, wo ich da war, angefangen so quasi so kleine Wetten quasi zu machen, sag ich mal. Irgendwie man muss dem anderen irgendwie Boba oder so kaufen oder ein Cookie oder so kaufen und deswegen haben wir früher angefangen zu wetten und deswegen hätte ich das gleiche Team wie sie gewählt, hätte mir es irgendwie den Spaß auch irgendwie genommen.
Ja.
Und dann, wie ich schon gesagt habe, ich kannte eigentlich die Teams nicht. Also ich wusste nicht, dass in Arizona ein Team ist und dass in Kalifornien noch mehr Teams als das sind und so weiter. Ich war da noch nicht so informiert und deswegen ist es dann einfach durch das Logo einfach so gekommen irgendwie.
Witzig. Du hast gesagt, du verfolgst die NFL ein bisschen. Die Buccaneers haben ja durchaus noch die Chance, in die Playoffs zu kommen.
Ja, entscheidet sich morgen.
Hau mal raus, deinen Hot Take. Sehen wir die Bucks in den Playoffs oder was passiert morgen?
Also ich sag, sie gewinnen morgen. Ich weiß nicht, sie haben die Saison sehr stark angefangen. Baker Mayfield war ja noch MVP-Kandidat am Anfang der Saison.
Ja, aber
die Diskussion ist ja vorbei jetzt.
Ja, irgendwie entzaubert,
Ja, aber was man von Baker Mayfield trotzdem noch kennt, ist ja, dass er eigentlich unter Druck am besten spielt und am besten performt. Und es ist ja jetzt so, wenn sie das Spiel gewinnen gegen die Panthers, sind sie in den Playoffs. Wenn sie verlieren, sind sie nicht in den Playoffs. Und ich glaube, deswegen wird er gut performen und dass die Bucks es dann nach Hause holen.
Dann bin ich sehr gespannt. Ich habe durchaus gewisse Sympathien mit den Bucks. Also ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn die es noch schaffen. Und ich freue mich immer sehr, wenn auch am 18. Spieltag oder in der 18. Woche Duelle sozusagen dabei sind. Wo es einfach um alles geht. Also eins der Spiele hast du gerade schon genannt mit den Panthers und den Buccaneers. So ein direktes Finale gibt es ansonsten noch mit den Ravens und Steelers, die diesen Spieltag quasi abrunden und bis zur letzten Minute sozusagen offen ist, welche Teams am Ende in den Playoffs sind. Wer holt den Super Bowl dieses Jahr?
Auch wenn ich sie jetzt, wenn ich sie nicht so mag, weil es von meiner Gastmutter das Lieblingsteam ist, die 49ers, hoffe ich. Aber ich muss sagen, es tut mir jetzt auch ein bisschen leid, weil ich da oben schon die Flagge bei dir sehe. Solange es nicht die Chiefs sind, ist es eigentlich egal.
Das ist okay. Das, hinter mir sind zumindest ein paar der Teams, zu denen wir unsere größten Sympathien teilen. Deswegen muss ich gerade voller Enttäuschung feststellen, dass du dich nicht für die Arizona Cardinals entschieden hast als dein Lieblingsteam, weil das ist so mein absoluter Favorite. Ich mag auch, das mag verrückt klingen, die Dallas Cowboys sehr. Die Chiefs ganz unten, ich weiß gar nicht, ob man sieht, da hängen noch die Ravens. Also es gibt noch so eine Minimalchance, dass eines unserer Favoritenteams irgendwie dann doch noch den Weg in die Playoffs findet. Die Chiefs, Totalausfall in diesem Jahr, aber das muss man vielleicht auch so machen. Da wurden ja auch schon wieder Parallelen zu Tom Brady rausgeholt, wo es, glaube ich, seinerzeit mit den Patriots genauso gewesen ist, wo die plötzlich irgendwie, weiß ich nicht, glaube nach seinem dritten Ring irgendwie abgekackt haben und danach danach ist erst das Brady-Wunder sozusagen irgendwie weitergegangen. Gucken wir mal, was da passiert. Du freust dich anscheinend ja, nicht für die Chiefs, aber ich drücke die Daumen, dass die Bucks den Weg schaffen. Ich drücke für dich natürlich die Daumen, dass es mit deinem persönlichen Weg erstmal weitergeht. Aber mit zwei Fragen, nee, ich glaube drei werden es, möchte ich den Podcast beenden. Die erste ist, das ist so eine Standardfrage, wo ich eigentlich jedem hier immer die Gelegenheit geben möchte, ein bisschen was zu sagen. Ich habe vorhin schon gesagt, wir haben viele junge Leute, die auch den Podcast hören, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind oder den gleichen Weg halt eben irgendwie gehen wollen. Hast du deine drei Tipps, die du jemandem mitgeben kannst, der jetzt hier in Deutschland irgendwie sitzt, deinen Podcast hört und überlegt, wie er das Ganze jetzt irgendwie anstellen kann und was er tun soll?
Ja, drei Tipps hast du gesagt, ne? Also der erste, den ich auf jeden Fall geben würde, ist, dass man durch harte Arbeit viel erreichen kann, weil, wie gesagt, ich hatte ja keine Spielerfahrung, kam, wie das Spiel funktioniert, und jetzt bin ich komplett drin, ich weiß, wie das ganze Spiel funktioniert quasi, ich weiß viele Sachen über das Spiel, habe ich gelernt einfach über die Zeit, auch wenn es noch viel zu lernen gibt natürlich, aber man kann einfach durch viel harte Arbeit viel erreichen. Das zweite, was ich sagen würde, ist, dass Kontakte alles sind eigentlich. Also, wenn man Leute kennt, hat man immer einen Vorteil anderen Leuten gegenüber. Also wirklich so Networking und so viele wie möglich Kontakte zu haben, ist immer hilfreich. Vor allem, wenn man dann später in den College-Prozess quasi reinkommt, da irgendwie ein Offer versucht zu bekommen. Und der letzte Tipp, den ich habe, ist immer für seine Träume zu kämpfen quasi. Und auch wenn es unangenehm ist. Also ich sage jetzt mal, in der Situation, wo ich dann mit meinen Eltern da diskutiert habe, es war auf jeden Fall keine schöne Situation. Aber ich wusste, das war halt der einzige Weg, wie ich meine Eltern überreden kann oder überzeugen kann, da zu bleiben. Und ich habe weiter kämpfen, das hat ja zum Glück dann auch geklappt.
Auf jeden Fall. Das loggen wir mal so ein. Ich glaube, das, was du auch alles sagst, zeigt ja, also dieser Weg, dieser Traum, den zu leben, das ist halt eben möglich, aber es fällt einem auch nicht irgendwie einfach so in den Schoß und alles geht irgendwie von alleine. Es ist einfach viel harte Arbeit auf ganz verschiedenen Leveln sozusagen, auf ganz verschiedenen Baustellen, die man da irgendwie mehr oder weniger gleichzeitig so ein bisschen beheben muss. Ich habe eins vorhin noch vergessen zu fragen. Ich habe hier noch gesehen, New Mexico Military Institute, da warst du, glaube ich, auch irgendwie. Ich habe mich gewundert, ich habe so einen riesen Merch-Package hast du irgendwie auf deinen Kanälen gezeigt, was sie dir zugeschickt haben. Kriegt man das von jedem Team, was man irgendwie besucht, oder wie kommt es zu sowas? Ich fand's irgendwie witzig.
Also ich glaube, es hängt von Schule zu Schule mal ab. Also das war jetzt das Einzige, was ich bekomme, so in der Art. Und ich glaube aber allerdings sogar, es kommt gar nicht, weil ich jetzt auch nicht mehr so in Kontakt mit denen bin. Ich glaube, es kam gar nicht von den Football-Coaches so, sondern es kam eher von den Admissions, also quasi dem Team, was quasi entscheidet, wer in die Schule kommt und so weiter. Und der Schulleitung, sage ich mal. Und ich glaube, es hängt einfach ganz von der Schule ab. Ich denke, wie die jetzt, manche Schulen schicken das einfach raus, wenn man in die Schule akzeptiert wurde, nachdem man sich angemeldet hat. Ich kann mir vorstellen, dass Schulen es, dass mir auf welche Schule auch immer ich dann committe, mir sowas schickt. Aber so bis jetzt war es das Einzige, was ich bekommen hat. Aber es hängt auch, glaube ich, davon ab, auf welchem Level man ist. Also ich habe auch einen Teammate bei mir, der auf jeden Fall D1 geht, der schon, ich glaube, 10 Offers oder so D1 Offers hat. Und der kommt gefühlt jedes Training mit neuen Handschuhen, neuen Cleats von irgendwelchen College-Teams. Also ich glaube, es hängt auch einfach darauf an, mit welchem Level man redet, sage ich mal.
Wenn es mal bei dir soweit ist, Malte, und du nicht weißt, wohin mit dem ganzen Zeug, ich schicke dir dann gerne meine Adresse, dann machst du uns ein schönes Care-Paket fertig. Ich guck immer, ich freue mich immer sehr für euch und guck gleichzeitig, ich finde es immer so crazy, dass selbst Highschools oder auch kleinere Colleges, Junior Colleges, dass die so viel Merch für ihre Schule, für ihre Universität halt eben irgendwie haben. Das kennt man ja aus Deutschland so jetzt wie ja. Aber ansonsten kennt man das irgendwie relativ wenig. Ich find's krass. Also ich habe hier bisher selten, weiß ich nicht, jemanden mit Universität Göppingen Merch den ganzen Tag irgendwie rumlaufen sehen. Also ohne ja, denen da irgendwie zu nahe kommen zu wollen. Ich find's sehr, sehr crazy. Ja, cool, wenn die einem irgendwie dann auch mal so ein Paket zusammenstellen.
Fand ich auch mega cool, es war super, super nett von denen.
Ist ja auch eine gute, gute Erinnerung. Und bei dir mit New Mexico natürlich auch irgendwie sehr gut passend. Bevor ich zur letzten Frage komme, gibt es, du hast gesagt, du verfolgst ja auch NFL, haben wir gerade drüber gesprochen, gibt's, wenn du rein deiner Fantasie freien Lauf lässt, gibt's einen Spieler oder ein Team, gegen das du gerne mal spielen würdest, wenn sich irgendwie diese Gelegenheit ergeben könnte?
In der NFL?
NFL oder College, ganz gleich.
Ein Team, gegen das ich gerne spielen würde.
Oder wo du mal spielen wollen würdest?
Also, wo ich gerne spielen würde, in der jetzigen Situation wäre auf jeden Fall San Francisco, die 49ers, weil ich ein Linebacker bin und gerade mit jetzt, Fred Warner und Greenlaw und Winters. Also sie haben einfach eine sehr gute Geschichte von guten Linebackern, die ausgebildet haben. Und ich glaube, als Linebacker ist es schon der Traum, dahin zu gehen und sich quasi da entwickeln zu lassen zu einem Top-Linebacker.
Ja, ich glaube, es ist keine ganz so schlechte Schule dafür mit den Namen, die du auch gerade aufgezählt hast, da kann man schon glaube ich schon stark hin aufgucken. Die letzte Frage, und das ist auch Tradition hier, ich glaube eigentlich seit unserer ersten Folge, wir werfen ganz zum Schluss unserer Podcast-Folge einmal einen Blick in die Glaskugel. Und das ist ein natürlich rein fiktiver Blick. Ich versuche immer so ein bisschen die Situation so aus dem zusammenzustricken, was sich so in unserem Gespräch irgendwie ergeben hat und worüber wir irgendwie gesprochen haben. Insofern unterscheidet sich das in jeder Folge immer so ein kleines bisschen von dem, was ich von dir gern hören würde. Also Blick in die Glaskugel, Fantasie offen und völlig frei von dem, was in der Realität vielleicht gerade heute greifbar wäre, sondern wirklich was gern für dich auch ein Traum wäre. Wenn wir ein paar Jahre nach vorne spulen und davon ausgehen, dass du deine College-Laufbahn in den USA dann erfolgreich irgendwann beendest und dort einen Abschluss machst. Was würdest du dir wünschen? Was würde als Headline in einem Zeitungsartikel deiner lokalen Zeitung zu Hause hier in Deutschland, was würde da stehen?
Also als Titel jetzt oben?
Ja. Als Titel oder als Storyline. Also mir geht's jetzt gar nicht um den eigentlichen Titel, sondern ja, wie gesagt, um das, was als Traum möglicherweise für dich dann auch als Fazit zu deiner Highschool- und College-Karriere quasi berichtet werden könnte.
Ich weiß nicht, also wenn wir jetzt in diesem Traum-Szenario nachdenken, wo alles möglich ist. Ich denke mal trotzdem, kann man den Super Bowl oder so gewinnen als Deutscher. Ich glaube, das ist schon irgendwie, wenn man vor allem auf dem Level der NFL dann spielt, der Traum, sag ich mal. Also dann hat man für viele auch natürlich, man kann noch MVP und so weiter werden, aber am Ende des Tages hat man dann auch irgendwie fast alles erreicht, was man so im Football erreichen kann. Und gerade weil Football ja ein Spiel ist, was man nicht ewig spielen kann, wo für viele schon Ende, viele Mitte 30 oder Anfang 30 schon Schluss ist, glaube ich, dass das schon den Super Bowl zu gewinnen einfach ein Traum ist, weil ich glaube, es ist einfach eine Erinnerung, die man hat, die man nie vergessen wird. Und weil es auch einfach, ich habe hohe Ansprüche an mich selber immer. Und man dann endlich mal, zumindest denke ich, dass es so sein würde, dass man dann endlich mal zufrieden ist, sage ich mal, mit der Leistung, die man erbracht hat.
Der Traum lebt, lieber Malte, und du hast es ein Stück weit zumindest selbst in der Hand, den irgendwie noch mehr mit Leben irgendwie zu füllen. Super Bowl dann mit den Tampa Bay Buccaneers oder ist egal?
Ist egal.
Sehr, sehr gut. Dann lassen wir das so stehen. Baker Mayfield wird dann, glaube ich, schon seine Schuhe vielleicht an den Nagel gehangen haben, obwohl er ist auch noch jung, ne? Wer weiß,
Wer weiß.
vielleicht spielt er noch zusammen irgendwann auf dem
Rivers ist ja auch
Feld.
gerade erst wiedergekommen.
Ja, ja gut, wenn Philip Rivers jetzt der Standard an der Stelle ist, dann müssen wir uns vielleicht noch auf viele Comebacks freuen.
Ja.
ja, bei den Colts ist jetzt irgendwie nicht so richtig gut gegangen, aber gut.
Nee.
Lag ja gar nicht mal an Philip Rivers. Achtung übrigens davor, ne? Also der Typ ist, was ist er, ich glaube 43 oder irgendwie sowas, hat sowieso 700 Kinder ungefähr zu Hause, ist ja in einer ganz anderen Welt als gerade irgendwie in der National Football League. Und dann kommt da
Ja,
der Typ von
auf
der
jeden Fall.
Couch und wirft dir. Der hat ja noch ein paar Granaten wirklich da rausgehauen, die er irgendwie in seinem Arm hat. Unfassbar. Also ich finde es absolut, absolut crazy, zieh ich den virtuellen Hut an der Stelle.
Finde ich auch.
Meinen virtuellen Hut dir gegenüber habe ich schon mehrfach gezogen heute. Ich habe großen Respekt davor, was du da bislang auf die Beine gestellt hast. Und ich freue mich schon jetzt darauf, mit dir dann irgendwann den Super Bowl feiern zu können, weil den Deal müssen wir jetzt festhalten. Wir möchten mindestens drei VIP-Karten dann bitte zum Super Bowl haben, wenn du dann mit dabei bist. Das musste dir jetzt irgendwie, das müssen wir manifestieren, das gehört dazu.
Alles klar.
Und ansonsten, die Daumen sind gedrückt, Malte. Ganz egal, wo der Weg halt letzten Endes hinführt. Wichtig ist, dass es ein gesunder Weg ist für dich und dass du letzten Endes damit zufrieden bist und gut leben kannst. Großen Respekt davor, was du bislang geschafft hast. Und von meiner Seite aus nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns deine Geschichte erzählt hast heute. Und ich freue mich schon darauf, irgendwann mit dir mal ein Update aufnehmen zu können und zu sehen, wie es dir ergangen ist.
Jo, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat einfach viel Spaß gemacht hier, das Gespräch heute mit dir. Also vielen Dank dafür.
Sehr, sehr gerne. Danke auch nochmal an deinen Papa, dass er uns den Hinweis gegeben hat. Und ihr da draußen, wir haben ja vor ein paar Wochen sogar plötzlich Nachrichten bekommen, dass wir noch die One-College-Spieler gar nicht auf dem Schirm hatten. Sowas passiert irgendwie auch. Wir sind immer für jeden Tipp, sind wir dankbar, wo es irgendwie deutsche Football-Talente gibt, die irgendwie ihren ganz, ganz eigenen Weg gehen und versuchen, ja, den American Football für uns auch ein Stückchen heimischer zu machen. Das gehört, glaube ich, ganz einfach auch dazu. Nochmal, Malte, ganz, ganz herzlichen Dank dir. Noch ein paar schöne Tage in Deutschland. Wann geht's wieder zurück?
Morgen.
Ah, nicht mehr. Okay,
Also heute ist der letzte Tag.
dann noch einen schönen Tag in Deutschland. Du hast eben gesagt, ein bisschen Family ist noch am Start. Genieß den Tag und ja, einen
Dankeschön.
guten Flug zurück.
Vielen Dank.
Danke dir.
Das war Footboschland. Danke fürs Zuhören. Bitte vergesst nicht, den Podcast zu liken und unseren Kanal zu abonnieren.
Football Made in Germany ist ein Projekt, in das wir nicht nur viel Liebe und Fleiß stecken. Wenn du uns helfen magst, die Kosten hierfür etwas zu minimieren, freuen wir uns sehr über deine Unterstützung auf Patreon. Den Link hierzu findest du wie immer in den Shownotes. Mit einem Euro kannst du schon helfen und sicherst dir zudem Zugriff auf Pre-Releases oder Live-Podcasts, bekommst exklusive Einblicke und weitere Goodies.
Footballstand lebt von seinen Gästen. Wenn auch du ein gewisses Football-Talent mitbringst, auf den Schirm der Scouts bist oder kommen möchtest oder sonst irgendwas Geiles rund um American Football machst, melde dich bei uns per X oder Instagram.
Aber was ich noch erzählen wollte, meine Nichte kämpft sich ja ganz schön das Studium. Semesterbeitrag, Laptop, Bücher, Software, Handy, Internet. Ey, so ein Master ist echt teuer.
Ach, sag ihr, sie kann sich das zurückholen.
Ja, du meinst von der Steuer absetzen, ne? Aber sie verdient ja nicht.
Egal, Zauberwort Verlustvortrag. Macht sie ganz einfach mit Wieso Steuer. Und wenn sie dann arbeitet, heißt es Katsching.
Das geht?
Safe, Wieso Steuer.
Hol dir dein Geld zurück.
Jetzt kostenlos ausprobieren.